Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 168, der Endjahresfolge für das Jahr 2014. Heute in großer Runde außer mir mit dabei der Marvin.
Hallo.
Der Dennis.
Hi.
Und die Frau Alex.
Hi.
So, da sind wir. Nach anfänglichen technischen, uns immer wieder bekannten Problemen wollen wir dann doch jetzt nochmal über das letzte Spiel und über das Jahr 2014, was sich dem Ende nähert, sprechen. Fangen wir mit dem Spiel gegen Leverkusen an.
Ja.
Glücklich am Ende ein Punkt oder doof am Ende ein Punkt?
Doof am Ende nur ein Punkt. Also mal ganz ehrlich, ich fand, ich bin ja nicht böse sein, aber ich habe der Eintracht eigentlich kaum wirklich was zugetraut gegen Leverkusen. Ich habe schon irgendwo befürchtet, oh, das könnte irgendwie jetzt ziemlich nach hinten losgehen, nachdem wir gegen die anderen Chaotenvereine, nachdem wir selbst gegen Bremen 4 Stück kassiert haben, habe ich mir gedacht, da kommt jetzt Leverkusen, das könnte richtig bitter werden, aber so mit einem Punkt und der Leistung, ein Punkt muss ich sagen, war insgesamt akzeptabel, aber es hätten auch 3 sein können. Wir haben uns nur dummerweise in der zweiten Halbzeit zu dämlich angestellt und förmlich darum gebettelt, dass wir ein Gegentor fangen. Die erste Halbzeit sah unglaublich gut aus, da hat der Meier dann auch das 1-0 mit per Strafstoß gemacht, da hatten wir aber auch die besseren Chancen. Im Endeffekt geht ein 1-1, sage ich mal, würde ich mal sagen, korrekt, aber ein bisschen Pech hatten wir, weil du hättest dich normalerweise nicht so weit zurückdrängen lassen. Aber trotzdem, also, und hättest mir vorher jemand gesagt, hätte ich es sofort unterschrieben.
Hm? Ich sehe es ein bisschen anders. Für mich ist es glücklich, dass wir einen Punkt geholt haben, weil in der zweiten Halbzeit, also so gut die erste war, so schlecht war die zweite. Ich war in Leverkusen vor Ort gewesen. Wir hätten im Prinzip in der zweiten Halbzeit auf das Tor gespielt, wo die Gästekurve war. Und ich habe in der zweiten Halbzeit die Mannschaft überhaupt nicht zu Gesicht bekommen. Also wir haben es ja in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht mehr geschafft, über die Mittellinie zu kommen. Es waren keine strukturierten Angriffe nach vorne mehr möglich und haben uns hinten aufs Verteidigen konzentriert. Dass wir das nicht sonderlich gut können, haben wir mehrfach diese Saison bewiesen. Und von daher würde ich sagen, unterm Strich kann man glücklich sein, gegen Leverkusen einen Punkt mitgenommen zu haben, weil wir zwar eine erste gute Halbzeit gespielt haben, aber eine zweite miserable hinterhergenommen haben und da hätte eine Mannschaft wie Leverkusen deutlich mehr draus machen können.
Alex, also hol dir mal nicht so oft Bier im Stadion, dann siehst du auch die Eintracht.
In der Gästekurve kam einer mit einem Bierbottich hinten auf dem Rücken rum und hat dir den Becher immer wieder vollgetankt.
Oho, du bist ja sowieso verzweifelt an den kleinen Probiergläschen, oder?
Nee, die waren ja erst hinterher, als wir in der Nachbarstadt waren.
Ja, aber trotzdem bist du daran verzweifelt.
An denen ja, im Stadion gab es ordentliche halbe Liter. Können wir jetzt mal das Thema hier wechseln und mich nicht hier als Alkoholiker stigmatisieren? Ich habe während des Spiels ein Bierchen genossen, Punkt.
Der ist ja auch vollkommen okay.
Nee, Alex, du hast schon vollkommen recht. Ich versuche jetzt wieder den Bogen zum Fußballerischen zu bekommen. Die Eintracht war defensiv offensiv viel zu passiv in der zweiten Halbzeit. Ja. Es gab ein paar gute Szenen. Ich glaube, eine war auch vom Inouye, die er dann kläglich vertändelt hat, wo wir in den Strafraum kamen. Das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, deswegen kann ich den Namen jetzt nicht mehr ganz genau sagen. Ich glaube, auch das eigene...
Erinnere ich mich auch wieder an die Szene. Er war es und wenn er vorher irgendwie abgespielt hätte, hätte genau. Nicht mehr draus werden können. Aber er ist glücklich an, ich glaube, 4 Gegenspielern vorbeigekommen und hat dann gemeint, oh, da sind ja nur noch 3 vor mir, nehme ich die auch noch. Und da war er schon im 16er, dass das nichts wird. Das sollte auch dem kleinen Japaner mittlerweile klar sein.
Auf jeden Fall. Das war gut angefangen, blöd beendet. Ich glaube, Aigner hat auch nochmal eine Chance gehabt. Im Endeffekt war es aber nicht mehr so zwingend. Das war halt auch ärgerlich, ja, dass du, Aigner war es definitiv nicht, sondern ich glaube, genau Oczipka war es. Genau Oczipka war es. Ja, genau.
Der hat sich auch irgendwann in den 16er getrippelt, genau. Und hat dann den Ball auf dem rechten Fuß gehabt, womit er ja schusstechnisch nicht so ganz der große Held ist.
Ja, aber sah insgesamt ganz gut aus. Halt blöd, dass es nicht.
Der Abschluss war halt doof.
Genau, dass es nicht irgendwie finalisiert werden konnte. Das war ärgerlich. Das waren aber so fast die einzigen Angriffe in der zweiten Halbzeit. Für eine Mannschaft halt auch wie Leverkusen, um die in Schach zu halten, viel zu wenig. Im Endeffekt hat die Alex auch nicht Unrecht. Natürlich hätten auch noch mehr Gegentore sein können. Wobei Leverkusen viel zu wenig zwingend gespielt hat, viel zu schnörkelig und so weiter und so fort, zu wenig strukturiert. Die Defensive der Eintracht hat in der zweiten Halbzeit sogar ganz akzeptabel gestanden. Das muss man auch mal sagen. Hildebrand hat auch eine ganz gute Aktion gehabt. Da im Endeffekt, ja, ich sag halt mal, ich finde es ärgerlich, weil die erste Halbzeit war gut und dass du dich dann sofort ab der zweiten Halbzeit, seit Beginn der zweiten Halbzeit, so hast zurückgezogen und so hast reindrängen lassen. Und für mich war es auch nicht so, als hätte jetzt Leverkusen so nach Motto wie die Bayern das halt öfter machen, okay, jetzt haben sie eine Schippe draufgelegt, jetzt müssen wir sehen, wo wir bleiben. Ich glaube, wir haben die Leverkusen ja viel zu oft eingeladen.
Sehe ich ähnlich, auf jeden Fall. Also ich denke generell noch mal ganz kurz, meiner Meinung nach war es ein gerechtes 1:1, weil, wie der Marvin eben auch noch mal schön gesagt hat, die Leverkusen haben viel zu wenig auch aus ihren Situationen dann auch in der zweiten Halbzeit gemacht. Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, eine Einzelaktion natürlich dann auch überragend natürlich, das Tor war nicht schlecht, muss man ja sagen. Dementsprechend denke ich, 1:1 geht in Ordnung. Was mir nicht gut gefallen hat, ist auch diese Moral auf einmal wie, jetzt müssen wir gucken, dass wir hinten keinen mehr fangen. Das ist so Willi Reimann, Verteidigungstaktik ist ein bisschen übertrieben, so weiß ich auch nicht. Aber es war ein bisschen seltsam, schade, falsches Signal ein bisschen. Aber gut, ich sag mal, jetzt sind wir mit einem Punkt rausgegangen aus dem Spiel gegen Leverkusen, voll zufrieden.
Ja, vor allen Dingen, wer hätte das vor ein paar Wochen noch gedacht, ne?
So ist es.
Also,
ja. Das auf jeden Fall. Also, ich hätte.
Ja, nee. Ja.
Ein Punkt wäre das Maximum gewesen, was ich uns zugetraut hätte. Die Möglichkeit allein, dass wir da mehr hätten holen können, ist schon mehr gewesen, als ich an der Stelle eigentlich erhofft hatte. Von daher geht es für mich unterm Strich in Ordnung. Ja. Ich meine, wenn man Summe mal guckt, wie die Hinrunde gelaufen ist, stehen wir jetzt dann doch ja mit mehr Punkten da, als wir uns am Anfang mal ausgerechnet hatten.
Ja, und du hast auch einen Punkt wieder reingeholt, den du bei dem Bremen-Spiel verloren hast. Das muss man auch mal ganz klar so sagen. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Gegen Bremen haben wir ja gut gewonnen. Aber ich meinte Berlin. Bei dem Berlin-Spiel, dass Berlin überhaupt 4 Tore gegen die Eintracht schießt. Also das kann ich heute noch nicht verstehen. Das sind immer, weißt du, Berlin hat auch am letzten Spiel da wieder unfassbar dilettantisch grausam Fußball gespielt, ja, was man überhaupt noch Fußball nennen kann. Und gegen uns machen sie 4 Tore. Und weißt du, da ist das halt auch wieder ein Punkt, dass die Eintracht gegen Leverkusen einen Punkt holt, ist so ein bisschen wieder was reingeholt, nachdem du 2 Punkte gegen Berlin verloren hast, weißt du?
Stimmt.
Sich so ein bisschen positiv. Scheint mir sowieso ein bisschen so zu sein, dass die Eintracht mittlerweile wieder die Punkte holt, von denen man es nicht unbedingt erwartet. Ne? Ich meine, da war auch so ein paar Highlights in der Hinrunde, wenn man sagen will, die beiden Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, das waren beides Punkte, die ich nicht so erwartet habe.
Ja, das konnte man ja auch nicht erwarten. Ich weiß noch, wie traurig wir waren, als wir dann das Spiel gegen die Bayern absolviert hatten. 4-0, klar, war ein Aufschwung zu erkennen, zumindest für manche, für uns. Alex, ich weiß noch deine Worte. aber es hat sich ja gezeigt, war ja ganz anders, als wir es uns ausgerechnet hatten. Der Nullpunkt, was war es, November? Wurde ja dann doch ein sehr erfolgreicher November. Und jetzt macht es mir nur wieder ein bisschen Sorgen. Klar, wir haben jetzt aus den letzten 3 Spielen, haben wir, glaube ich, 2 Punkte geholt, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Mhm. Ist dann eher wieder, wo ich sage, gegen Berlin hättest du ein bisschen mehr holen können. Gegen Leverkusen hast du eigentlich nichts eingerechnet. Was war das Spiel vorher, was wir verloren haben? Hoffenheim, glaube ich.
Ja, hättest du vielleicht
auch einen Punkt holen können. Klar, ja. Alles unglücklich. Aber das sind auch wieder so Sachen, da hätte vielleicht wieder jemand gesagt, da ist vielleicht mehr drin als diese 2 Punkte. Irgendwo gleicht sich dann doch wieder aus.
Ja, okay, ja. Ja.
Aber wie gesagt, wobei mir ist es halt lieber ein Spiel wie Hoffenheim, wo du ein gutes Spiel gesehen hast, wo du auch siehst, dass die Mannschaft irgendwie ein System hat, in dem sie spielt, wo eine Philosophie dahinter ist, wo der Ball läuft, wo du siehst, dass eine Qualität da ist und du verlierst es dann unglücklich. Das ist für mich völlig okay, wenn wir dann den Punkt nicht holen.
Ja.
Ich weiß, also da kannst du unterm Strich eigentlich nicht meckern. Wo du dann wieder meckern kannst, das sind halt echt so Spiele, die wir dieses Jahr zuhauf hatten, wie zum Beispiel das angesprochene Berlin-Spiel. Oder was im Moment in jedem Jahresrückblick auftaucht, das Spiel gegen Stuttgart. Das sind halt absolut verschenkte Punkte. Wir hätten gegen Berlin keinen Punkt liegen lassen müssen. Das hätten 3er für uns sein müssen. Wir hätten gegen Stuttgart auf keinen Fall verlieren dürfen.
Was bin ich froh, dass ich keine Jahresrückblicke mehr anschaue, ja?
Also ohne Mist. Außerdem von der Alex, den muss man sich schon angucken.
Ja, das auf jeden Fall, aber ansonsten versuche ich auch fast alles zu ignorieren, was in diese Richtung geht, selbst fußballmäßig, ja, aber ich meine, wenn, dann bleibt dann für mich diese kurzweilig viel positive Erinnerung gegen Berlin, dass wir dann wenigstens noch 2 Tore mehr oder weniger schon fast in der Nachspielzeit erzielt haben, ja, und aus dem 2-4 ein 4-4 gemacht haben, ja, dann kann ich schon wieder dieses 4-5, dieses gruselige gegen Stuttgart schon fast vergessen. Aber es ärgert mich umso mehr. Aber das ist wirklich so, gegen die Mannschaften, gegen die du eigentlich Punkte erwartest, holst du keine oder wesentlich zu wenig, und wo du es nicht erwartest, da holst du die Punkte. Es erscheint mir ein wenig die Eintracht früherer Tage zu sein, die Diva vom Main. Ja, sie scheint zurückgekehrt.
Scheint.
Die Großen schrecken uns nicht ab, die Kleinen machen uns Sorgen, das ist so, ja.
Ja, genau.
Paderborn ist ja auch noch so ein Punkt gewesen. Wir gehen mal 3-1, ja, das muss nicht sein, ja. Also gut, aber was sonst?
Mega Stinker, wenn ich daran zurückdenke. Also das sind echt so Partien, die versuche ich wirklich zu ignorieren und in meinem rosa-roten Eintracht-Bild möglichst... in ein stilles Kämmerlein zu stecken, ja, und nicht mehr an diese grauenhafte Zeit zu erinnern. Ich meine, ganz ehrlich, auch das Spiel Hannover war irgendwie ärgerlich, aber so Paderborn, Stuttgart und dann auch jetzt noch vielleicht, ja, Paderborn und Stuttgart finde ich eigentlich am beschissensten. Augsburg fand ich auch sehr, sehr, sehr ärgerlich. Also ja, da waren schon ein paar Dinger dabei. Aber im Endeffekt, am Ende des Tages, Hinrunde vorbei, Eintracht 23 Punkte, ja, könnte schlimmer sein.
Ja, kannst du nicht meckern. Also alles offen, ne? Gute Ausgangslage. Ich bin zufrieden.
Ja, ich meine, man darf aber auch eines nicht vergessen. Ich denke, Leverkusen, wollen wir jetzt noch explizit dazu was sagen oder wollen wir die generalisieren, das Thema?
Naja, also ich glaube, Leverkusen wollen wir nicht mehr allzu viel drüber reden. Thema,
ne? Sehe ich genauso, ja.
Elfmeter war berechtigt, lasst uns das nochmal ganz kurz behandeln. Ich denke, da gibt es nichts zu wurschteln, auch wenn hier der eine oder andere Sky-Propagandist äußerst kritisch bezüglich Inui war. Ich denke, das war ein Elfmeter, den man auf jeden Fall geben konnte. Wenn der gute Jedwai da so reingeht, brauche ich auch nicht wundern, wenn man Elfmeter bekommt.
Genau, ne? Das muss man pfeifen eigentlich, ja.
Auf jeden Fall. Also da gibt es für mich auch überhaupt keine zwei Meinungen zu. Das war ein ganz klarer Elfmeter.
Ja. Sehr gut, sehr gut. Naja, siehst du. Also haben wir auch berechtigt dieses Tor geschossen. Ja, insgesamt, man muss halt sagen, 23 Punkte, ganz realistisch gesehen, das ist eine richtig gute Punktzahl. Und ich hätte das eigentlich am Anfang der Saison nicht wirklich mit dem Kader erwartet. Ich bin von negativeren Erlebnissen ausgegangen.
Ja, die sind aber bei mir gar nicht so geprägt vom Kader. Die sind bei mir eher geprägt vom Trainer. Mhm. Ich bin ja mit sehr negativen Dingen oder negativ geprägt in die Saison gegangen, was den Trainer angeht. Und mich hat er auch noch nicht immer richtig abgeholt. Also,
was willst du denn haben? Dass er dich persönlich anruft und dir seine Strategie erklärt oder dich zum Essen einlädt oder was?
Alex will ein Taxi endlich mal. Weil sie mal persönlich abholen hier, ja? Wahrscheinlich mit einem Strauß Rosen, dann läuft der Dachs.
Meine Liebe ist nicht käuflich. Ja, hat auch ein AWT hart erarbeiten müssen.
Der Armin Fee war aber auch schneller. Ja, aber der Armin Fee war doch auch hier dieser typische, hier, der hat bestimmt diesen Kurs da mitgemacht. Wie heißt das, was jetzt hier in Frankfurt verboten wurde? Diese komische Methode, diese Macho-Methode, wo du Frauen da wieder zurückweist und die dann auf die Rückweisung dann irgendwie besonders reagieren.
Was?
Ja,
und das
ja.
Ist jetzt in Frankfurt verboten.
Ja. Nein, es gibt.
Das heißt, wenn ich jetzt irgendjemanden anspreche, darf der mir keinen Korb mehr geben.
Nein, da wurden Seminare gegeben.
Genau, Seminare. Wie heißt denn das? Warum komme ich da?
Ich weiß es auch leider jetzt nicht, aber ich weiß, wen du meinst. Das wurde verboten, ja. Die Person durfte das nicht machen.
Ich lief letzte Woche im Fernsehen und heißt Hitch der Date-Doktor.
Nein.
Fast, ja.
Zurück zum Thema. Ja. Ich fand den Kader am Anfang der Saison gar nicht schlecht und ich hätte mir schon gedacht, dass man damit ein bisschen was machen kann. Zumal ich mir von dem einen oder anderen deutlich mehr versprochen habe. Ich bin ja bekennender Hasebe-Fan. Mittlerweile auch ein bisschen enttäuscht darüber, aber von dem habe ich mir deutlich mehr versprochen. Valdez war am Anfang niemand, den ich so weit oben auf dem Zettel hatte, war ich noch ein bisschen frustriert, zumal der ja auch damals gehandelt wurde mit einem gemeinsamen Transfer von, wer war denn der andere, der dann nicht gekommen ist? Auch ehemaliger Werder-Spieler.
Ach so, naja gut, Hugo hier. Almeida hast du.
Genau. Die beide, die liegen bei mir so in, oder lagen damals bei mir so ein bisschen in einem Topf. Aber der hat sich, also Valdés hat sich in den ersten, auch in den ersten Testspielen schon einen Stammplatz sicher gespielt und da habe ich auch gute Hoffnungen in ihn gesetzt gehabt. Was natürlich dann dazu kam, waren die ganzen Verletzten.
Ja, oder da kannst du halt nicht viel machen, ja?
Also, ja.
Nur mal ganz kurz zurück, ich habe es endlich, hat mein löchriger Kopf mir gezeigt, was Sache ist.
Du meinst, Google hat dir gezeigt, was Sache ist?
Nein, nicht Google, ohne Mist. Ich habe das selber versucht, aus den Tiefen meines Gehirns rauszuholen. Pickup Artist, das habe ich gemeint.
Ah, genau.
Pickup Artist, das ist in Hessen, beziehungsweise zumindest in Frankfurt verboten. Ja, nee, in Frankfurt ist es verboten. Ja, und zurück zum Thema. Vielleicht verbinde ich das nachher noch.
Ich kann gerade nicht. Ich muss Pickup Artist googeln. Aber wenn ich fertig bin, bin ich wieder dabei. Nee, zurück zum Fußballerischen. Was ich sagen wollte, war, dass der Kader mir am Anfang der Saison gar nicht so viel Sorgen gemacht hat. Auch Lucas Piazon, von dem habe ich mir deutlich mehr versprochen. Da hatte ich meine Hoffnungen reingesetzt, dass da ein bisschen was geht. Seferovic war ein guter Transfer, von dem ich am Anfang auch geglaubt habe, dass er einschlagen wird. Und dann lief die Saison an und mit einem meiner Meinung nach eigentlich guten Kader haben wir in den ersten Spielen einfach nichts gemacht.
Sehe ich.
Glückliche Punkte geholt teilweise auch, ja.
Ja, gut, aber ganz ehrlich, ja, okay, aber ich insistiere und stimme dem nicht komplett zu, denn ihr dürft nicht vergessen, dass wir eine Verteidigung hatten, die schon zu einem gewissen Punkt ausgewechselt war. Also so ein Jungen, verlier erstmal so einen Jungen, das musste erstmal kompensieren. Ne? Also das, und dann die komplette Defensivachse mit im defensiven Mittelfeld mit Schwegler und Rode, das haben wir jetzt oftmals thematisiert. Flum hat ja, ist ja in der vergangenen Saison dafür auch oft eingesprungen, weil ja mindestens einer immer verletzt war. Aber da sind schon auch Posten verloren gegangen, wo es nicht so einfach war, die 1:1 zu ersetzen. Und auch Seferovic kam, ganz klar, aber für einen José Lu, der in der vergangenen Saison ja auch gut eingeklangt. Deswegen war es für mich nicht klar, dass zum Beispiel ein Chandler oder ein Janjowski es leicht haben werden, einen Jungen zu ersetzen. Also deswegen hatte ich meine Bedenken.
Okay, da gebe ich dir recht. Und ein Chandler hat es ja jetzt auch eigentlich erst in den vergangenen vielleicht 3-4 Wochen oder, ja, oder Spieltagen geschafft, an einen Jungen ranzukommen. Ninjowski hat er auf ganzer Linie versagt. Ansonsten sind wir mit Bamba und Zambrano gestartet. Da habe ich drauf gebaut. Und ansonsten, defensives Mittelfeld, Rode, Schwegler waren in der Saison davor viel verletzt, unpässlich. Und ja, da hatte ich halt all meine Hoffnungen in Hasebe gesetzt, den ich eigentlich vor der Saison auch für besser als Schwegler gehalten hatte.
Ja, ja. Gut, die Hoffnung wird ja grausamst ermeuchelt. Ja, Meuchelmörder Hasebe, ja, von hinten erwischt. Nee, also das war nichts. Ne?
Der kommt noch, warte mal, die Rückrunde, der spielt sich gerade in Form.
Mittlerweile wieder viel besser als am Anfang, das stimmt auf jeden Fall, ja.
Ja, auf jeden Fall aufsteigende Tendenz und in der Rückrunde wird er allen beweisen, dass ich doch Ahnung von Fußball habe.
Hoffentlich.
Ja, gut. Also ich mein,
du was musst machst halt du, auch wenn überlegen.
Da hängt mein Ruf dran.
Muss halt auch überlegen, ne? Ich meine, wenn du einen Zombie hast und er steht von den Toten auf, ja, dann ist es halt auch eine aufsteigende Tendenz. Aber es bringt dich halt immer nicht wirklich weiter, ne? Aber gut, hier, der Hasebe, der hat ja jetzt, glaube ich, beim Asia-Cup ein bisschen Zeit, sich in Form zu bringen.
Geht mir eigentlich voll auf den Sack, dieser Asia-Cup. Also, was sind denn das für Ferz, mitten in der Saison da Turnier zu machen?
Ja.
Verstehe ich nicht.
Afrika Cup genauso. Gut, das belastet uns jetzt nicht so. Ist aber halt auch eigentlich ein Problem. Das sind ja auch relativ viele Premier League-Vereine, die damit sich immer wieder konfrontiert sehen. Oder auch viele französische Vereine, die dann dementsprechend halt ihren Kader für die Zeit irgendwo versuchen müssen, irgendwo aufzustocken, weil wahrscheinlich wichtige Spieler in dieser Zeit einfach fehlen werden. Das ist, finde ich, auch irgendwo schwierig. Ich kann verstehen, dass zumindest in Afrika nicht unbedingt zu einer Zeit, wo die Europameisterschaft gespielt wird, der Afrika-Cup ausgetragen wird. Das ist für mich absolut verständlich, weil es dann einfach regional einfach viel zu warm ist. Ja? Aber was das mit dem Asia-Cup auf sich hat, dass das auch zu so einer Zeit passiert, ja, eine Erklärung würde gut tun.
Führt das, geht der zeitlich denn in die Saison jetzt noch mit rein, also in die Spielzeit dann mit rein, in die Rückrunde?
Nee, ich glaube, das überschneidet sich nicht. Die sind zum ersten Spiel wieder da.
Okay, aber Reisepass
hat's. Genau, bei uns geht es am 31. glaube los und der Asia Cup hat am 27. oder so sein Finale. Ich meine, so in der Richtung wäre das, aber das ist eine Punktlandung, komplette Vorbereitung raus.
Ist doof. Ja, ist immer schlecht.
Ja. Das ist der Punkt. Vorbereitung. Wir fahren ja jetzt, ich meine, das wollten wir in Aachen noch thematisieren, aber es ist ja am Ende des Tages so, dass wir dann irgendwo auch hier in die Vereinigten Arabischen Emirate reisen und da unser Trainingslager abhalten. Ja, das sind halt alles so Dinge. Das heißt, du wirst ja auch aus dieser Vorbereitung gerissen, beziehungsweise machst du gar nicht mit, kannst gewisse Dinge vielleicht nicht einstudieren. Es kommen vielleicht ein, zwei neue Spieler hinzu. Die lernst du dadurch halt auch besser kennen. Also es ist ja nicht so, also in Hasebe würde das gar nicht so schaden, glaube ich, aber gerade ein Inui, der, glaube ich, auch diese Nestwärme braucht, der dieses Mannschaftsgefüge halt auch wirklich braucht, für den ist es, glaube ich, gar nicht so vorteilhaft, dass er da mitfährt.
Ja. Ich habe auch gerade nochmal nachgeguckt, also das Finale ist nicht am 27., sondern am 31. Also geht doch um einen Spieltag in die neue Saison von uns rein. Bei Inui kann das ganz verheerende Folgen sogar haben, nicht nur das, was du gerade angesprochen hast mit der Nestwärme. Wenn der beim Asia Cup nicht richtig zum Einsatz kommt, das ist ja auch jemand, der total anfällig ist für irgendwelche Gefühlsströmung. Ne? Also wenn er da den Asia Cup auf der Bank verbringt, wird er am Anfang bei uns kacke spielen. Wenn er da gute Einsätze erhält, vielleicht ein paar Tore schießt, wird ihm das Aufwind geben und er wird gut bei uns spielen. Das heißt, dem seine Rückrunde ist Asia Cup getrieben.
Mhm. Ja, also das ja, hat, denke ich auch, wird einen direkten Einfluss darauf haben, wie der Ablauf dieses Asia Cups im Endeffekt ist. Bin gespannt. Gut, wir haben zwei Spieler, die uns fehlen werden. Ich glaube, mehr dürften es nicht sein. Wir haben keinen Australier in unserer Mannschaft. Nee. Chinese auch nicht. Der gute Chen Yang, der spielt ja schon länger nicht mehr bei der Frankfurter Eintracht. Und einen Koreaner haben wir leider auch nicht. Ja, aber gut. Nee, also insofern. Aber zwei reichen auch.
Überschaubar noch, aber trotzdem ärgerlich.
Ja, aber zwei Stammspieler halt, ne? Also
und auch zwei durchaus wichtige Positionen.
Ja, auf jeden Fall. Richtig. Auf jeden Fall.
Also da kommen wir vielleicht auch nochmal später drauf zu sprechen. Linkes offensives Mittelfeld ist im Moment noch ist nicht das Herzstück der Mannschaft, sagen wir mal so. Also wir haben einen Inui, der stark formabhängig ist. Und dann haben wir einen Lucas Piason, der sich immer noch nicht schafft, an das körperliche Spiel zu gewöhnen und sich hier dauerhaft einzubringen.
Ja, das ist also Lucas Piason ist wirklich in der Tat so ein Thema. Ich denke, wir gehen einfach genau zum nächsten Thema, denn wir haben ja auch die Highlights und die nicht so guten Spieler dieses Jahres. Also wenn wir uns mit diesem Themenkomplex befassen, würde ich ihn zum Beispiel auch da einordnen. Ja, ich will nicht sagen Enttäuschung oder so, aber von Piason hat man sich schon mehr erhofft eigentlich, ne?
Ja, weil halt hochtalentierter Brasilianer, damit sind immer Hoffnungen verbunden. Wir haben es nicht mehr so krass getrieben wie bei Caio. Aber so ein bisschen in die Richtung geht es schon. Wenn irgendjemand aus Brasilien kommt und als großes Talent verschrien wird, dann setzt du automatisch deine Hoffnung rein. Aber der hat ein absolutes Problem, sich hier einzufinden. Denn den rempelst du kurz an und dann bleibt er auch zwei Minuten erstmal stehen und wundert sich, was da wieder passiert ist. Ja. Ich glaube, der hat das gleiche Problem wie viele Brasilianer, die mögen es einfach nicht, auf dem Spielfeld angefasst zu werden. Und das ist hier nun mal anders. Du hast hier keinen Platz, um dich zu bewegen, um deine ganzen technischen Feinheiten, die du drauf hast, rauszulassen.
Ich denke auch, dass Piason theoretisch diese Saison bräuchte, um sich einzuspielen. Und er ist ja nur für die Saison ausgeliehen. Dementsprechend leider wahrscheinlich wirklich viel zu wenig Zeit. Und dadurch wird es wahrscheinlich eine Enttäuschung bleiben. Weil, also ich finde schon, es ist eine Enttäuschung. Also gerade, weil er gesagt hat, die Hoffnungen waren geschürt und man hat schon gedacht, oh, da kommt wirklich mal jemand, da sind hochrangige Namen dran und wir haben bekommen mal als Laie super geil. Und ja, dann war es doch nur, stell dich mal hinten an. Und wenn er mal spielt, klar, hat auch ein schönes Tor gemacht, will man ihm ja auch nicht absprechen, aber es ist zu wenig, wenn du das, ist noch nicht Bundesliga-Niveau.
Ja, es ist halt, ja, es ist definitiv noch nicht Bundesliga-Niveau, das ist ganz klar. Ich denke, man erkennt trotzdem, dass er ein gewisses Potenzial hat, aber es wird einfach Zeit. Ich denke, dass Schaf sehr genau auf ihn achtet und ihn auch wirklich bringen würde, wenn er merkt, dass er dementsprechend breit ist. Also Schaf probiert es, denke ich auch. Ich denke, das muss man ihm auch zugute halten. Er kommt auch immer mal wieder rein, ja. Ich meine, man darf jetzt auch nicht vergessen, wir reden jetzt hier von Lucas Piason, der hat immerhin beim letzten Spiel gegen Leverkusen 90 Minuten auf dem Platz gestanden. Ne? Will nur mal sagen. Also er war, also da war er, findet er vielleicht langsam seinen Weg zurück in die erste Elf. Ja? Das könnte uns vielleicht noch Hoffnung geben, aber es ist gegenwärtig wirklich so, dass er unter den Erwartungen zurückbleibt. Man weiß halt, was er für ein Potenzial hat. Es ist halt, es wäre halt nur schön, wenn er es öfter zeigen würde. Das eine krasse Ausrufezeichen, was er gegen den HSV hatte, als er diesen Freistoß, diesen genialen Freistoß perfekt verwandelte, das wird einem auch immer in Erinnerung bleiben, denke ich mal. Das vergisst man so schnell nicht. Aber es muss halt mehr Akzente auf dem Spielfeld geben. Nur so kann er sich auch ins Rampenlicht Bundesliga dauerhaft stellen. Denn das muss auch sein Anspruch sein. Diese Chance bekommt er hier. Ich denke, unter Schaf, da wird auch Leistung honoriert. Das ist keine Klüngelei. Aber er muss auch noch robuster werden, ganz klar.
Ja, gut, er muss halt auch erstmal die Einsatzzeit bekommen. Also wenn du sagst, er muss sich auf dem Platz irgendwie durchbringen, dann muss er halt auch erstmal im Training sich so weit da durchbringen, dass er da hinkommt.
Ja, aber jetzt, wie gesagt, gegen Leverkusen hat er 90 Minuten Zeit gehabt. Da würde ich jetzt sagen, war er relativ unauffällig. Es gab
ja, wobei, also ich habe, wenn du dir hinterher mal so ein bisschen die Statistiken anguckst, da sind halt ein paar Sachen dabei gewesen, die mich echt überrascht haben. Zum Beispiel ist im Spiel gegen Leverkusen ein Piasson, ich glaube, 3 Kilometer mehr gelaufen insgesamt als ein Inui. Und das ist verdammt viel Holz.
Das ist natürlich echt krass.
Also bemüht ist er. Nur leider ist da noch viel, brotlose Kunst dabei.
Okay, ja, aber das ist ja trotzdem schon mal cool, dass du das ansprichst, weil das habe ich jetzt so, die Information habe ich nicht nachgecheckt, ist aber ganz gut und zeigt dir, dass er auf jeden Fall bemüht ist. Jetzt ist mir wie ein negativer Schatten ist mir das gerade wieder vor Augen geführt worden, welch grausliges Ergebnis es doch in Leverkusen, Ereignis in Leverkusen gab, denn ich will noch mal ganz kurz auf das 1:1 zu sprechen kommen. Wir haben das Thema Leverkusen ja schon eigentlich abgehakt, aber meine Güte, wo war dieses 1:1 grauslich. Medojevic kommt rein, ja, und eine Minute später lässt er den Ball da irgendwie sich abluchsen.
War das eine Schwalbe?
Also es
ist. Ja, also er ist schon getroffen worden, aber
da. Aber es war kein Foul.
Nee, also es war kein Fall, kein Foul. Das ist halt, wie du ja auch gerade eben gesagt hast, es ist halt ein bisschen körperlich eher das Spiel halt auch. Und als defensiver Mittelfeldspieler darfst du da jetzt nicht so umfallen wie eine Fliege, wenn dich da einer mal so ein bisschen anschubst, ja. Also
nee, und gerade, er war ja frisch. Also ich meine, meine Güte, aber es ist echt so, du wechselst, da muss ich echt sagen, da hat der Schaf ja auch echt Pech mit seinen Einwechslungen. Oh, er hat jetzt schon zweimal absolutes Pech eingewechselt. Medojevic kommt rein, vertändelt den Ball, ja, und du musst auch sagen, das war 7 Minuten vor Schluss. Ich meine, du hast in der ganzen zweiten Halbzeit bislang geschafft, diesen Spielstand zu retten. Und dann wechselst du Medojevic ein, um die Defensive zu stärken. Das Erste, was er macht, ist ein Fehlpass, der direkt zum Gegentor führt. Da sah übrigens Hildebrand auch nicht wirklich gut aus, weil das war Torwart-Eck. Da hätte man auch besser agieren können. Aber es ist wie immer bei Hildebrand, er macht keine grausig schlimmen Dinge, aber er sieht manchmal unglücklich aus. Ne? Und da 1:1, naja, also wie gesagt, Medojevic, auch so es geht auch so eher Richtung Enttäuschung.
Ja.
Ja, leider ja. Leider ja. Von dem ich auch so ein bisschen enttäuscht bin, ist Cutlets. Da hatte ich auch so ein bisschen mehr gehofft, dass er vielleicht auch durch Seferovic und durch Valdes ein bisschen mehr Konkurrenz sieht und sich halt auch ein bisschen mehr reinhängt. Aber scheint ja dann auch nicht der Fall gewesen zu sein.
Er war aber wohl häufiger auch mal verletzt oder krank, gerade wenn er wieder mal die Chance gehabt hätte, im Kader ein bisschen was zu reißen, weil, was weiß ich, die Situation mal so gewesen wäre, dass man mit einer anderen Ausstellung hätte spielen können, hat er immer unglücklicherweise war er nicht mal im Kader, also tippe ich mal zumindest, dass er krank war oder verletzt war. Es wird ja öfter mal spekuliert, es wird ja leider nicht wirklich öffentlich gemacht, warum die Spieler, warum sie gefehlt haben und so weiter. Ja, finde ich auch schade, hast sicherlich recht, René, dass ein Cutlets normalerweise noch jemand ist, der uns auch noch mal vorne in der Offensive was bringen kann. Als Enttäuschung würde ich ihn jetzt nicht sehen, weil er im Endeffekt, ja, wie oft hat er die Chance gehabt zu spielen? Also kann mich gar nicht an viele Spiele in der Hinrunde erinnern.
Er hätte aber die Chance, in den Kader zu kommen gehabt. Also er hätte eine sehr, sehr gute Chance gehabt, sich durchzusetzen, nachdem Valdes verletzt war. Der kann auf der rechten Außenbahn spielen, genauso wie auf der linken. Dass er in der Mitte an einem Duo wie Meier und Seferovic nicht vorbeikommt, das ist ganz klar. Er hätte am Anfang der Saison mehr Gas geben müssen, um reinzukommen. Und ich glaube, ihm fehlt noch einiges, um vorne mit dabei zu sein. Und wenn du dir mal anguckst, dass wir sagen, dass ein Piasson noch ganz große Defizite hat, der schafft es aber immer, in den Kader zu kommen. Der hat in ganz vielen Spielen auf dem Platz gestanden. Der bekommt immer wieder seine Einsatzzeiten. Und von daher glaube ich einfach, dass der im Moment ganz, ganz weit hinten dran ist. Und deswegen steht er auf meiner Liste der Enttäuschungen auch ganz weit oben. Ich wäre dafür, ihn umgehend im Winter auszuleihen.
Okay.
Hältst du das denn als, wenn wir das jetzt gerade weiterspinnen, als interessante Option, ihn wieder zurück nach Prag zu verleihen? Denn das Gerücht scheint ja sich relativ hartnäckig zu halten.
Nee, wäre für mich keine Option, weil ich glaube, der muss sich einfach auch an den deutschen Fußball gewöhnen. Und deswegen sind die einzigen Optionen in der Bundesliga oder in der zweiten Liga.
Ich glaube, deswegen, wenn er kein Bundesligist, würde ihn jetzt leihen. Also dann wäre zweite Bundesliga wahrscheinlich wirklich die einzige Option.
Ja. Genau, glaube ich auch nicht. Also eventuell kannst du irgendwie einen Verein, der immer an günstigen Spielern interessiert ist, wie, keine Ahnung,
der FSV.
Paderborn.
Ach so,
nee, von einem Bundesligisten. Ne? Also ich will nicht irgendwie sagen, dass sie nehmen müssen, was sie kriegen, aber ihr Budget ist ja auch relativ begrenzt. Und was er in Paderborn lernen könnte, wäre auf jeden Fall zu kämpfen. Weil bei denen geht alles, was die sich an Punkten zusammensammeln, nur über mannschaftliche Geschlossenheit und Kampf. Nicht
obwohl
über
ich das gefährlich
Klasse.
Finde, weil gerade das
machen.
Ist ja ein Problem, wenn er dann da auch nicht spielt, ein halbes Jahr, weil er sich nicht integrieren kann in dieses Kämpferische und so weiter, glaube ich, ist ein Strudel nach unten. Dann ist er, glaube ich, auch für uns gar nicht mehr zu gebrauchen.
Ja, und es ist dann immer noch die direkte Konkurrenz, die immer noch einen gefährlichen Punkt darstellt. Stell mal vor, der tritt dann gegen uns an, macht gegen uns Tore. Die Paderborn ist ja dann doch, kämpft mit uns gegen die Plätze. Ich meine, es ist nicht so eine, du hast keine Zweiklassengesellschaft, wie du es hast, wenn die Bayern Spieler an die Eintracht ausleihen, dann das ist was anderes. Aber wenn die Eintracht einen Spieler an Paderborn ausleiht, dann kann das auch irgendwo einen negativen Backlash haben. Deswegen, ich favorisiere ehrlich gesagt erneut eine Leihe in die zweite Liga. Das würde ich schon ganz gut finden. Und selbst da gibt es ja auch wirklich einige Vereine, die es gegenwärtig bitter nötig hätten, adäquate Verstärkung zu genießen. Wenn ich mir dann ich könnte selbst darüber nachdenken, ein Verein, der über gewisses Renommee verfügt, wie St. Pauli, ja? Da Stimmt. kann ich mir einen Cutler jetzt ganz gut vorstellen, ja? Und du hast mit Evaldin auch jemanden, der treibt, ja? Und die brauchen halt jetzt auch den ein oder anderen Spieler, der dann halt auch mal Gas gibt, ja. Und wenn Cutlets dieses Feeling hat, dann wäre eine Leihe nach St. Pauli gar nicht so verkehrt. Und zudem, das kann ich ja immer wieder nur ansprechen, aber es wird ja anscheinend nicht gehört, der FSV Frankfurt wird sich über einen endlich offensiv guten Spieler auch mal nicht beschweren. Wenn du überlegst, dass dass so wirklich viele Tore der FSV nicht macht, ich meine, es geht zwar mit 24 Toren, glaube ich, haben sie in dieser Hinrunde, aber da wird auch noch mehr gehen. Und da müsste Cutlets jetzt halt noch nicht mal umziehen. Also man sollte doch mal über so eine Halbjahresleihe von Spielern, die es bei der Eintracht einfach definitiv nicht packen, zumindest über einen kürzeren Zeitraum, sollte man wirklich mal drüber nachdenken. Denn wo ist das Problem? Es wäre auf alle Fälle besser als Prag. Dennis, du weißt es, wir waren letztes Jahr, haben wir uns ein Spiel angeguckt, das waren zwar die Bohemians, aber am Ende des Tages war das ziemlich grottiger Fußball, was in der ersten
Liga gespielt. Fürchterlich, ja, das ist wirklich kaum mit anzugucken gewesen, ja, das stimmt. Hat nichts mit unserem Bundesliga-Fußball zu tun, muss man wirklich so sagen.
Nee, und selbst bei uns, der Bundesliga-Fußball ist auch oftmals dreckig genug, aber was da Rumpelstilzchen-Fußball gespielt wurde, da konntest du froh sein, dass wir die Bierflatrate hatten. Das ist kein lustiger Tag gewesen.
Das stimmt allerdings, ja. Und das schreibe ich, ja.
Ja, ah, schön. Also Cutlets, Laie. Definitiv.
Ja.
Gute Idee, ja.
Ja, ja. Ansonsten für mich negativ, ganz klar. Ja, meine Güte, dieser Rosenthal.
Wir haben ja eben im Vorfeld schon kurz drüber gesprochen. Ich habe den gar nicht mehr so, für mich ist der schon gar nicht mehr Teil des Kaders.
Gleichfalls, ja.
Der ist schon gar nicht mehr, für mich existiert der schon gar nicht mehr. Deswegen hatte ich den auf meiner Enttäuschungsliste gar nicht so richtig drauf. Genauso wie der andere Kandidat, der auch aus Freiburg kam.
Du bist aber gemein. Der, dessen Namen man nicht nennt, der kann es ruhig sagen, der Flump. So fürchterlich ist er auch nicht. Ja. Hat nichts Dramatisches gemacht. Der hat einfach nicht gespielt. Ich meine, auch verletzt war er. Ne? Das ist auch eine lange Zeit verletzt. Das war ja bei Rosenthal genau das Gleiche. Aber es ist halt einfach so, es ist halt quälend, wenn man sich immer wieder die Frage stellen muss, was mit diesen Fußballern eigentlich ist, die ihrem Beruf nicht nachgehen können.
Das stimmt, ja. Obwohl an Flum, ich hoffe ja auf die Vorbereitung jetzt zur Rückrunde und da ist das für mich wirklich noch eine Alternative, wohingegen ich sage, in Rosenthal, da ist mir eigentlich scheißegal, ob der eine gute Vorbereitung hat, den kann ich eigentlich sowieso nicht leiden. Also da brauche ich ihn gar nicht zu sehen. Aber gut, das ist ja was Persönliches auch. Also,
jo, der soll weiter in seiner Wohnung
ich kann einfach mit seinem Fußball nicht viel anfangen. Flum kann schon mal. Dann ist gut, ja. Also defensiv ja. Mittelfeld würde ein Flum gut tun, ab und an zumindest, meiner Meinung nach, zumindest als Backup. Dementsprechend hoffe ich, dass er sich zumindest wieder so weit rankämpft, dass er als Alternative wenigstens zur Verfügung steht. Beim Rosenthal meinetwegen abschieben, weg, Vertrag auflösen, gerne. Aber ja, kostet uns ja hoffentlich momentan dann nichts. Oder ist er gesund gemeldet? Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ich glaube, er ist offiziell noch verletzt gemeldet, was dann wirklich so ist, dass er die Kasse nicht großartig belastet. Das ist richtig, ja.
Ich weiß es gar nicht. Also ich meine, was hat er denn für eine schwerwiegende Verletzung? Der hat doch diese ominöse mir ist schlecht, Magenverstimmung, Lebensmittelvergiftung, keine Ahnung was. Also da weiß man ja auch nicht richtig, was er hat. So richtig verletzt war er ja auch nicht.
Nee, verletzt nicht, aber wie du es gesagt hast, irgendwie Lebensmittelvergiftung und Fakt ist, dass er halt dadurch halt wieder ein monatelanges Reha-Training gemacht hat oder machen musste, weil er komplett an Muskeln verloren hat. Das ist halt bei Sportlern relativ schnell. Alex, du weißt es, du hast ja letztens auch mal eine Verletzung gehabt und da ist es ganz schnell, dann verliert man die ganzen Muskeln, die man mal hatte, ja, wenn man dann irgendwie ein paar Monate sidelined ist, ne?
Ach, wem sagst du das?
Ja, und ja, das geht dann halt doch relativ schnell und deswegen, gab es ein Foto von Valdez irgendwie, der sich total, die eine kleine Happy Hippo-Katze, er macht ja auch lauter Instagram-Bilder, der alte Nelson und da war auch der Rosenthal dabei, ja, hast du da so im Hintergrund rumfleuchen sehen, auch relativ happy und da hast du ja gesehen, dass der auch bei der Reha-Abteilung da dabei war, ne? Also ja. Insofern, er ist da, aber halt nicht bei der Eintracht wirklich noch erkennbar. Ich gehe auch davon aus, dass ich das Thema vielleicht im Winter erledigen könnte. Aber Problem ist halt da geht es halt auch um Verträge. Und der Rosenthal hat halt bei der Eintracht halt auch aufgrund der Tatsache, dass er damals ablösefrei kam, natürlich einen wunderbar sahnigen Vertrag angeboten bekommen, den er natürlich gerne genommen hat, dahingehend einen selbigen aufzulösen und dann vielleicht freiwillig in die zweite Liga zu gehen.
Unwahrscheinlich.
Kann ich mir schwer vorstellen, aber der Hübner, der alte Lux, der hat uns schon oftmals überrascht. Vielleicht wird er auch das diesmal tun.
Ne? Wäre natürlich schön, ja.
Lass uns das mal stimmt. Zu den positiven Dingen kommen. Negativ haben wir jetzt wieder genug gesprochen. Wenn ich da die Tabelle anschaue, denke ich mir, so viel Negatives gibt es doch eigentlich gar nicht. Was gibt es denn Positives für euch? Hier so die Topstars oder das Beste vom Jahr 2014. Und jetzt fangt mir nicht mit Helene Fischer an.
Seferovic. Ganz klar Seferovic, aber sowas von.
Und was ein Glück ist, der Sebastian heute Abend nicht da. Deswegen bleibt das wahrscheinlich auch.
Nee, aber finde ich eine gute Sache. Ja, Seferovic auf jeden Fall sehr, sehr gut.
Also und hatten wir ja, glaube ich, schon mehrfach hier thematisiert. Für mich der Transfer des Jahres. Auch der Spieler, der von ja, fast allen Transfers der letzten Zeit am meisten eingeschlagen hat. Kaum einer, der hier hingekommen ist und sich auch abseits des Platz so integriert hat und direkt sich so heimisch gezeigt hat, der sofort in die Mannschaft gekommen ist und seitdem ein Spiel nach dem anderen bestreitet, kämpft wie ein Tier. Da fällt mir nur Positives ein. Tiefes.
Positives.
Ja,
Tyranny.
Sehe ich ähnlich, ja.
Derselbe, also
okay.
Vollkommen eindeutig alles das, was Alex mit ihrem vollkommen umfangreichen Fußballsachverstand da gerade gesagt hat.
Okay, ihr seid hier total unisono, stimmt ihr alle dem Chor mit ein, da gehe ich auch, kann ich nicht großartig widersprechen, will ich auch nichts mehr zu sagen, Seferovic, gute Nummer. Für mich, was mich halt einfach emotional persönlich irgendwie positiv gestimmt hat, ist einfach die Tatsache, dass Marc Stendera in der Saison gerade in der Hinrunde jetzt einfach wieder mega viel Einsatzzeit bekommen hat, zu einem festen Teammitglied geworden ist, auch mit, glaube ich, allein 2 Toren zum Erfolg der Mannschaft wirklich beigetragen hat. Ich glaube, da waren auch 3 Assists dabei. Ja. Also für mich ist das neben Seferovic wirklich mal endlich mal wieder das Gefühl, dass die Eintracht auch mal ein paar junge Stars etablieren kann. Das ist für mich noch eine positive Entwicklung
dieses Jahres. Auf jeden Fall.
Wo du es jetzt ansprichst, auch Sonny Kittel. Also ich hatte auch schon fast abgeschrieben gehabt, aber der scheint tatsächlich jetzt vor seinem Durchbruch zu stehen, wenn er nicht schon geschafft hat. Also kommt auch zu Einsätzen, wenn er spielt, spielt er richtig gut.
Das ist genau der Punkt. Das sind ja keine unbedeutenden Einsätze, das sind ja keine unbedeutenden Eine-Minute-Einsätze, sondern wenn, dann sorgt er ja für Wirbel, ne?
Ja, hellwach. Ich erinnere nochmal an die Szene, wo er den Ball abfängt, Tor gegen, ich weiß gar nicht, welche Mannschaft das war, aber der Torwart spielt einen flapsigen Ball, sage ich jetzt mal. Sonny Kittel passt auf, also voll konzentriert, das gehört dazu ja auch. Und da merkst du, hat er auch schon eine gewisse Stärke auf dem Platz gezeigt. Das gefällt mir sehr gut. Also ich denke, auf einem sehr, sehr guten Weg, ein sehr guter Bundesligaspieler zu werden.
In der Aufzählung aber auch nicht zu vergessen, Felix Wiedwald, nach der Verletzung von Trapp war das ja alles so ein bisschen schwierig und man wusste ja nicht, was inwieweit man da mit dem Ersatztorhüter durchkommt, aber der hat da auch natürlich eine klasse Leistung abgeliefert und ist auch von Spiel zu Spiel besser geworden.
Sensationell dafür, wie du sagst, dafür, dass er im Endeffekt ins kalte Wasser geworfen wurde, wirklich Bombenspiele gemacht. Schade, dass er da dann so unglücklich jetzt ausgeschieden ist noch am Ende, aber hat natürlich Hildebrand dann nochmal die Möglichkeit gegeben, zumindest ein paar Spiele für uns zu machen.
Der für mich aber leistungsmäßig nicht an Wiedwald reinkommt. Ja?
Stimmt.
Auch wenn er in der Lage ist, mit dem Gesicht einen Ball irgendwie abzuwehren, aber das allein macht es halt dann auch nicht weg.
Das war der Brustkorb.
Das sah schon sehr nach Gesicht aus. Es hätte mich auch gefreut, wenn es das Gesicht gewesen wäre, so ein bisschen.
Aber ja, also Wiedwald auf jeden Fall für mich auch eine solide Nummer. Haben wir ja auch schon lange drüber gesprochen. Ist das eine mögliche Nummer 1 und so weiter? Denke ich, ist auf jeden Fall eine Top-Nummer gewesen. Also den als Nummer 2 hinter Trapp zu haben, ist wirklich Gold wert.
Ja, ist dann halt auch wieder so ein bisschen die Frage, wie es dann damit weitergeht. Ja?
Das stimmt, ja.
Ja.
Ja, wie ihr merkt, ich halte mich da ein bisschen bedeckt. Ich bin ja nicht so der... Also, Wiedwald, okay, solide Nummer. Ja, gut gemacht. Habt ihr recht. Taucht aber nicht in meiner Top-Liste des Jahres auf.
Nicht? Wer kommt denn bei dir nach Seferovic und Meier?
Na, Meier. Meier.
Wie du ihn einfach ganz fies hinzugefogelt hast. Ja.
Meier taucht auf der Liste auch nicht auf. Also beides für mich keine Highlights. Klar, ich will deren Leistung nicht schmälern. Meier viele Tore gemacht, alles prima. Aber ist nicht für mich das Highlight der Saison.
Aber ich verstehe, was du meinst, Alex. Ja, ich muss auch sagen, man hat eher auch damit gerechnet, dass er noch früher einschlägt, weil ja am Anfang dann auch das komplette Geier, Schaf hatten ja auf der Bank gelassen und so weiter und so fort. Wir erinnern uns ja alle noch, das war natürlich schon auch eine schwierige Zeit. Deshalb schon in gewisser Hinsicht ein Highlight, weil er ist aus diesem, ich spiele gar nicht, gehöre nicht mehr zum Kader, bin ausgemustert, obwohl ich doch immer hier der Superstar war, in Anführungszeichen zumindest. Hat auf der Bank gesessen. Finde ich schon toll, dass er wieder zu dieser Stärke zurückgefunden hat. Und naja, man muss sagen, er ist nicht umsonst Torschützen, Winterpausenkönig. Ne, wie sagt man denn dazu? Ja,
Winterpausenkönig, ja, hervorragend.
Typisch deutsches Wort. Fußball, Bundesliga, Winterpausen-Torschützenkönig oder so. Bitte alles zusammen.
Ihr dürft auch ein paar, wie sagt man, Bindestriche zwischendrin machen, das ist okay. Nee,
mach sofort Hashtag und alles zusammen.
Nee, hier, da müssen Deppen-Apostrophe dazwischen.
Na gut. Dementsprechend finde ich schon schön, dass er wieder den Weg zurückgefunden hat und dementsprechend auch ein Highlight jetzt zumindest der weniger am Anfang die Spiel, hätte ich ihn töten können, aber ein Oczipka hat sich solide ins Spiel zurückgefunden, hat wirklich solide Leistung am Ende gezeigt oder für mich dann wirklich was, wo ich sage, oh, wenn Jagba wieder fit ist, hat er wirklich Probleme an einem Oczipka vorbeizukommen, der zumindest die letzten 4-5 Spiele gemacht hat. Es hat mich auch gefreut, weil der war ja auch in einem kompletten Tief. Sein Glück, wir haben keine Alternative gehabt. Ansonsten wäre auch, hätte er nie mehr gespielt, so den Schrott, den er am Anfang zusammengespielt hat. Und hat sich jetzt gut zurückgefunden und dementsprechend schon auch eine positive Sache, die ich zumindest positiv in Erinnerung habe.
Nee, musst du schon sagen, ich gratuliere Bastian Oczipka dazu, wieder ein normaler Bundesligaspieler geworden zu sein.
So traurig es klingt, aber ja, es ist wirklich so.
Ja, vielen Dank dafür. Man bekommt ja auch so ein paar Royalties, aber wie das dann auch ist. Nee, sehe ich ähnlich, aber man muss schon sagen, kein Geeier mit Meier, das ist jetzt schon eine feine Angelegenheit. Der Mann hat jetzt immerhin 13 Tore geschossen, das kann auch die Alex so negativ reden, wie sie will. Ich weiß, es ist ein Torphantom, den siehst du 90 Minuten nicht auf dem Platz und dann macht er plötzlich zwei Dinge. Ich mag seine selbstreflektiven Ansagen, dass er wenigstens sagt, er hat scheiße gespielt, wenn er scheiße gespielt hat. Aber das ist halt eine Hausnummer. Man merkt halt, wenn irgendwie was von den überregionalen Medien auf die Eintracht guckt, dann ist es halt immer der Meier, der da großartig gefeiert wird, dass da halt eine andere Mannschaft halt auch, eine Mannschaft auch dahinter noch ist. Man darf nicht vernachlässigen, dass zum Beispiel ein Haris Seferovic, der ja von der Alex auch umso mehr genannt wurde, allein 5 Vorlagen hat. Ja, und ich will nicht wissen, wer die ganzen Vorlagen abbekommen hat. Ich gehe davon aus, dass mindestens 4 von den 5 Vorlagen dann auch für Meier waren. Ja, also da ist halt auch eine Vorarbeit, die geleistet wird. Das ist halt auch wieder das eine bedingt das andere. Du siehst, wenn die beiden offensiv Athleten da so gut harmonieren, dann ist es natürlich auch umso schwerer für so einen Watzlaw jetzt hier irgendwie mal reinzurutschen. Ne? Du siehst, das ist ja ein Tandem, was wirklich gut funktioniert, im Gegensatz zu vielen anderen Dingen, wo wir vielleicht noch Besserungsbedarf haben. Ist das wirklich was, da kann die Eintracht halt auch in der Rückrunde drauf aufbauen, deswegen, das ist schon eine positive Angelegenheit.
Ich will's nur noch mal klarstellen, ich will das nicht schlecht reden, weder die Leistung von Wiedwald noch die Leistung von Meier. Aber sie sind halt nicht meine Highlights. Und dass ein Meier so viele Tore geschossen hat, da bin ich froh und dankbar drüber, dass das mit Seferovic so funktioniert. Auch da bin ich froh und dankbar drüber. Wenn Meier sich jetzt auch noch über 90 Minuten am Spiel beteiligen würde, dann wäre ich noch glücklicher. Aber so sind wir halt teilweise nur mit 10 Mann auf dem Platz, weil Meier vorne wartet und dann am Ende des Tages mich auch immer wieder abstraft, indem er dann noch ein Tor macht für alles, was ich im Spiel gemeckert habe. Aber nochmal, ich will seine Leistung nicht schmälern und natürlich bin ich ihm dankbar für jedes einzelne Tor, was er für uns macht.
Das wäre ja schlimm, wenn nicht.
Ja, mit so einem schicken Pferdeschwanz lässt sich auch mal ganz gut Tore schießen. Ne?
Sexy.
Ja, los, den lasse ich mir jetzt auch wachsen.
Vorne.
Ich meinte jetzt nur mit dem Bart, ne, was ihr jetzt denkt. Oh, jetzt habe ich mich schon wieder verredet. Oh, meine Güte.
Trink noch ein Mistbildchen, Marvin.
Nein, ich habe kein Mistbildchen hier. Das ist der Grund dieses Problems. Ja. Nun ja, nee. Also, ich habe jetzt nicht über den Dennis geredet. Also, egal. So. Ja, hier. René, mach doch mal weiter mit dieser seriösen Moderation.
Seriöse, ich bin gerade so vollkommen durcheinander von diesem Themenwirrwarr, was du da angeschleppt hast.
Du meinst von vorne Schwanz, hinten Schwanz.
Ja, das hat mich jetzt weniger irritiert, aber dieses ganze Themenwirrwarr.
Kannst du das bitte rausschneiden? Oder?
Das ist ja die Endjahresfolge, hier wird nicht geschnitten, das geht alles live so raus, wie es hier gesagt wird. Das ist ja sonst Zensur, das machen wir ja nicht. Gab es denn abseits des Platzes noch irgendwelche Highlights?
Ja, mehr als auf dem Platz, ne? Zumindest zu Anfang der Hinrunde.
Ja, Alex.
Jetzt sich sag.
Eigentlich wollte ich gerade noch korrigieren, dass es ja nicht nur um die Hinrunde geht, sondern eigentlich ums ganze Jahr. Und da fangen wir am besten vorne an mit Porto, oder? Das war ja, eigentlich war das Jahreshighlight, oder?
Ja, nicht also, eigentlich.
Auf jeden Fall. Also es gab ja den einen oder anderen, der glücklicherweise den Weg nach Porto beschritten hat. Das ist, blieb uns ja leider vergönnt. Ja. Aber da war es natürlich, also ich glaube auch, allein Porto muss eine ziemlich geile Auswärtsfahrt gewesen sein. Ich denke, das ist für die Leute, die da waren, einmalig, wenn ich auch gesehen habe, die Bilder, als viele mehr oder weniger die Autobahn für sich eingenommen haben und dann unglaublich viele Eintracht-Fans über die Autobahn zum Stadion gelaufen sind. Das ist natürlich grandios. Ich denke, es gibt es halt auch eigentlich wirklich nicht so häufig. Nee. Die Stimmung dort, hat man ja allein vom Fernsehen gehört, war einmalig. Und dann das Rückspiel in Frankfurt gegen Porto, nicht nur dieses furchtbar bittersüße Ergebnis 3-3, sondern aber auch vor dem Spiel die Choreo, das war schon Hausnummer.
Ja, vor allen Dingen auch dann der Spielverlauf, ey, was, wie geil das war. Wir haben 2-0 geführt durch Aigner und Meier. Da hatte ich eigentlich, ja, hatte ich vorher nicht mit gerechnet. Ich hatte ehrlich gesagt fast mit dem Ausscheiden kalkuliert. Und als wir dann einfach 2-0 in Führung gegangen sind, das Stadion hat gekocht. Ich glaube, das war, ja, das war, glaube ich, das geilste Spiel, was ich von der Eintracht gesehen habe.
Ja.
Soll ich weitermachen?
Ja.
Ihr seid alle so ruhig? Nee, also ich kann der Alexander nur zustimmen. Also ich glaube, es war ein Wechselbad der Gefühle. Also ganz klar, da erinnere ich mich ganz zurück, 2-0 und dann aber auch plötzlich wieder 2-2 und du denkst, meine Güte, wir haben es ja genau so gemacht. Im Hinspiel, man darf nicht vergessen, das Hinspiel ist 2-2 ausgegangen. Ja? Und dann habe ich mich dann ans Rückspiel, habe ich mich beim Rückspiel ans Hinspiel irgendwie erinnert gefühlt und dann schießen wir noch das 3-2 und das war der Moment, da habe ich gedacht, Leute, jetzt sind wir weiter. Nur ein paar Minuten später haben wir das 3-3 bekommen, dann war alles vorbei. Das war ja, sehr, sehr ehrlich.
War super bitter.
Wenn du dir überlegst, dass du nur wegen der Auswärtstorregel halt eine Runde nicht weitergekommen bist und trotzdem bei die Massen eigentlich schon begeistert hast, ich denke, dass die Eintracht trotz des relativ frühen Ausscheidens wirklich einer der positiven Punkte in dieser doch sonst relativ tristen UEFA-League-Saison war, ist halt nur schade, dass da der Weg schon vorbei war. Aber es zeigt sich halt auch immerhin nicht wirklich verloren. Aber es ist halt unglaublich bitter, dass du halt durch so eine Auswärtstorregel dann halt doch rausschlägst.
Stimmt, es ist bitter, aber im Nachhinein können wir dadurch halt auch hoch erhobenen Hauptes aus der Euroleague austreten, nenne ich es jetzt mal, weil wir halt auch kein Spiel verloren haben. Also wir sind mit 2 Unentschieden gegen FC Porto, die dieses Jahr Champions League spielen und das auch gar nicht mal schlecht, rausgeflogen. Also von daher, ja, kann man eigentlich nicht meckern. Nee. Mhm. Ja. Die Geschichte hätte man sich so nicht schöner ausdenken können.
Ja, ich finde es auch gut, dass du die Niederlage in Tel Aviv einfach mal vergessen hast. Ja.
Scheiße! Die habe ich tatsächlich vergessen. Oh, die war auch gar nicht so unbitter.
Alter, was.
Aber wir haben ja nur von diesem Jahr geredet.
Ja, richtig. Ja, ja, das
geht ja um 2014.
Kein Spiel verloren. Fertig aus.
Nee, das war schon ziemlich ein Grützenkick, aber das kann man auch mal ignorieren. Ansonsten war die Bilanz ziemlich positiv. Wir sind relativ gut durchgeflutscht in Euroleague. 2014 war ein relativ kurzes, aber intensives Eurocup-Erlebnis. Das sind halt wirklich die Momente, wo jeder Fan einfach seine Energie rauszerrt und zu sagen, hier, jetzt mach ich, bleib halt bei der Eintracht, bleib der Eintracht treu. Und das sind so Momente, Europacup, das nimmt dir keiner, darauf fieberst du viele Jahre lang und wenn du es dann erreichst, dann machst du halt auch alles umso exzessiver mit. Deswegen waren auch so unglaublich viele Leute dort, wie gesagt, ich glaube, das haben wir alle schon mal thematisiert, aber wenn du dir Gedanken machst, Dennis, wie wir es versucht haben, möglichst früh an ein Flugticket zu kommen und dann
Preise explodiert sind.
Wir hatten noch einen mehr oder weniger, dann wollten wir die Kreditkarte, dann ging die Kreditkarte von irgendeinem nicht. Der Schmidti hat es versäumt, da hat er seinen Vater angerufen mit der Kreditkarte, was es da auch war. Am Ende des Tages hat sich der Preis ums Dreifache erhöht, deswegen haben wir es dann sein gelassen, weil es dann keine 200-Euro-Flüge mehr, sondern irgendwie 500-Euro-Flüge waren. Das war dann das vorzeitige Ende unserer Porto-Exkursion. Ja, das ist bitter, aber weißt du, die Eintracht hat wenigstens so Fans, die so verrückt sind und so eine Scheiße mitmachen. Ja, in Wolfsburg, da würden sie sich freuen, hätten sie mal 50 mehr.
So ist das, ja.
Typisch Eintracht. Ich denke, das sind so Erlebnisse, gerade von der ersten Hälfte des Jahres. Ich muss sagen, wenn wir jetzt noch bei den Highlights bleiben, ich habe mit dieser aktuellen Saison lange gehadert. Ich bin irgendwie schwierig in die neue Saison gekommen, habe irgendwie nicht so dieses Feeling, also wie ich glaube, Möller, war das Möller oder Matthäus, vom Feeling her habe ich ein schlechtes Gefühl oder so, ja, keine Ahnung. Ich glaube, Möller war das, der alte Möller, Ja, der alte Poet. Also da bin ich ein bisschen schwierig hier reingekommen, aber ich gerade zum Ende hin mit diesen fabelhaften, fürchterlichen Ergebnissen bin ich mit der Eintracht wieder ein bisschen versöhnt gewesen und was für mich so wieder der Wendepunkt war, relativ spät, also das Spiel gegen Dortmund, was wir 2-0 gewonnen haben, da habe ich endlich mal wieder vom Feeling her ein gutes Gefühl gehabt. Ja, das war für mich echt so ein Erlebnis. Ich habe nicht gedacht, trotz der Tatsache, dass es halt bei Dortmund irgendwie scheiße läuft und alles, ne? Aber dann auch, wie wir gegen Dortmund gewinnen, wie souverän wir da auch aufgetreten sind, das war für mich mal wirklich echt mal wieder ein Spiel. Und, oh, das habe ich ganz vergessen, auch noch Highlight auf dem Platz. Mega geiles Duell, 3-2 gegen Köln. Ich glaube, das war im Oktober, Anfang Oktober müsste es gewesen sein. Das war ein mega geiles Spiel. Samstag, beste Fußballzeit, ausverkauftes Haus, Kölner Fans, mega gut drauf. Also ich glaube, genau das war auch so ein Wendepunkt, wo ich ja schon wieder echt mal wieder ein bisschen mehr Bock auf Fußball hatte. Das war ein geiles Ding.
Ja, das war ein
grandioser Aufschlag. Zumal wir da auch eine geile Choreo vorher hatten, ne?
Ja, genau, ja.
Ja.
Nee, das also, das war so spielerisch, sage ich jetzt mal, auf dem Platz eher so ein Highlight, ja.
Ja. Generell war es halt irgendwie so ein gerade jetzt in der zweiten Jahreshälfte, also sprich in der Hinrunde, halt so ein Wechselbad der Gefühle von unwahrscheinlich blöden Momenten hin zu dann wieder grandiosen Spielen, wo es halt auch einfach auf dem Platz alles irgendwie zusammengepasst hat. Also
ja, also ich meine, rein rational gesehen hast du ja in der Hinrunde schon unfassbar viel erlebt, ne? Also das darf man ja nicht vergessen.
Ja.
Ich meine, da war es unglaublich oft Knabikowski und dann verlierst du hier gegen Augsburg total dämlich. Ja, du denkst dir, meine Güte, die haben eigentlich nichts auf die Reihe bekommen und dann, aber wir auch nicht. Dann haben wir einen Elfmeter gegen die nicht bekommen und dann gewinnen die da noch 1-0 hier bei uns und dann führst du, glaube ich, 2-0 auf Schalke die Woche drauf, ja? Und 2-2 du denkst,
noch.
Und dann kriegst du noch 2-2, ja? Also da sind halt, das ist halt echt mega, mega, mega ärgerlich. Einfach solche Dinge, ne? Aber und sowas hast du auch haufenweise dann aber auch mal wieder für dich gehabt. Ich habe mir, glaube ich, heute Mittag habe ich mir die wahre Tabelle mal, die wurde in meine Timeline retweetet und da habe ich gesehen, die Eintracht wäre, wenn wir jetzt, sag ich mal, diese komische, ominöse wahre Tabelle, die jetzt auch irgendwie ein bisschen fanbestimmt ist, nehmen, da wären wir irgendwo auf Platz 5. Ja, so hätte es auch laufen können. Aber es waren halt auch viele knappe Sachen dabei. Aber wie viele Tore wir auch gesehen haben. Ich denke, Alex, hast du das letzte Woche oder vor 2 Wochen gesagt, ich denke, die Eintracht können fast Erlebniszuschlag nehmen bei den vielen Toren, die momentan im Waldstadion so fallen.
Ja, das stimmt. Wenn es noch ein paar weniger werden gegen uns, dann läuft der DAX.
Ja. Hast du gerade eben wirklich Knabikowski gesagt?
Hat er. Da habe ich auch noch jetzt so ganz drüber.
Warum, ey? Ah,
Marvin, der Wortspielkönig.
Alter, Knabikowski, ey. Das passt so gut. Es geht auch voll gut von der Zunge, ey. Knabikowski, bam. So.
Ja, wenn man Rasterlocken hat und irgendwie ein Joint im Mund, ja, dann
ja, wahrscheinlich, ja. Du kennst mich ganz gut. Raster maximal am Bart, mein Lieber. Nein, gut, egal. Lass uns Fußball reden. Nee, gut, so ist es, ja. Punkt.
Ja, auch nicht zu vergessen, auch wenn wir es vorher schon ungefähr 48 Millionen Mal erwähnt haben, unser Auftritt auf der Waldtribüne, auch wenn er zwischen dem weit hergereisten Fanclub aus Düsseldorf und dem, was danach kam, was ich schon wieder vergessen habe, relativ kurz war, aber natürlich auch gerade für uns natürlich so ein kleines Highlight.
Mega. Also ganz ehrlich, ganz stark. Würde ich auch gerne irgendwann nochmal wiederholen. Ja, ich muss auch sagen, übrigens danach, was war auch sehr interessant, er hat ja, ich habe seinen Namen vergessen, aber da wird nochmal ein bisschen was kommen, das werden wir demnächst auch nochmal besprechen, das war nämlich wirklich ein interessantes Thema, dieses Hogesar, diese ganzen Erlebnisse, genau. Hooligans gegen Salafisten, ja, dieser geistige Dünnpfiff, der da oftmals verbreitet wird. Ich denke, das wird uns auch irgendwann nochmal beschäftigen, da geht es aber auch faktenbasiert zu argumentieren und dementsprechend halt auch irgendwie Recherche zu betreiben und das werden wir zu gegebener Zeit auch nochmal machen, ganz klar. Nee, aber war insgesamt einfach ein toller Auftritt, eine feine Angelegenheit. Bebe ist immer ein superlässiger Typ und da hatten wir eine gute Zeit. Wir kommen auch immer gerne wieder. Ne? Wir brauchen auch nicht immer einen Bembel, wobei es sind ja noch 3 Teammitglieder, die keinen Bembel haben. Also da lässt sich noch was machen. Ja, will aber jetzt hier nicht vorne.
Wenn der Bembel gefüllt wird, können wir den auch jedes Mal wieder mitbringen.
Ja, ne, da kommt die Alex wieder.
ich fand auch das kostenlose Bier- und Kaffeeprogramm schon Weltklasse. Also das war
super.
Ja, aber auch die ganzen Berichte, die danach gewesen sind und so weiter. Also das ist halt dann für uns natürlich auch immer ein Pluspunkt.
Ja, auf jeden
Fall. Ja, das stimmt.
Nee, also feine Angelegenheit. Wir kommen immer gerne wieder. Sprecht uns an, wenn da was am Start ist oder so. Dann bespaßen wir alle.
Ja, buchen Sie uns unter www.eintracht-podcast.de. Ja.
Genau, der René macht auch gerne einen Clown. Da brauche ich gar nicht verkleiden.
Ich brauche nur nicht meine rote Nase. Das geht auch alles ohne.
Dennis nicht, auch nicht.
Kriegt man automatisch von mir, ne?
Ja. Nein, okay, gut. Ich merke schon, das sind auch die Nachwehen von Weihnachten, die hatten wohl alle zu viel Glühwein, ja.
Exakt.
Zu viel Gans.
Zu viel Gans. Ich weiß nicht, will nicht wissen, was du die gefüllt hast.
Naja, das ist doch mein Geheimnis jetzt.
Nur gut, ja. Let's be serious. Wir sind viel zu lustig hier. Das ist ein Comedy-Podcast.
Muss ich jetzt die Kategorie ändern? Sind wir jetzt hier neuerdings Comedy und Entertainment?
Ich hoffe, das ist mir schon die ganze Zeit.
Muss jetzt Robbie Williams unser Intro singen?
Helene Fischer.
Nein, bitte nicht. Dann höre ich auf.
Okay. Gut, nächstes Thema.
Ja, haben wir noch Highlights?
Nee, also so geil war das ja jetzt auch nicht.
Und dann noch Steigerungspotenzial für 2015.
Ja, naja, gut, es war halt.
Da ist ganz viel ehrlich, Luft nach oben.
Ja, ich meine, ganz ehrlich, ergebnistechnisch war das schon interessant. Aber es ist halt auch, du merkst, es ist halt schon irgendwo ein kleines Übergangsjahr. Ich meine, wir haben echt viele Höhepunkte für die Saison. Überleg dir mal die Bundesliga-Hinrunde 2013-2014. Dagegen war die jetzt schon wesentlich geiler. Also jetzt natürlich auch Torerlebnismäßig, Spiel waren wesentlich besser. Man darf nicht vergessen, dass die letzte Fehlsaison eigentlich mega für den Arsch war.
Zumindest was die Bundesliga angeht.
Ja, meine ich ja. Ich meine jetzt nur Bundesliga, nur auf die Bundesliga. Und dagegen haben wir ja jetzt schon eine Steigerung erlebt. Ja, wir müssen es nur halt, wie Alex es auch eben schon so gut gesagt hat, hinten sollte demnächst weniger passieren. Und jetzt schlage ich grandios die Brücke, wenn wir hinten weniger Gegentore fangen wollen. Was müssen wir denn da auf dem Transfermarkt machen?
Tja, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel auf dem Transfermarkt machen müssen in der Defensive. Wir haben eigentlich in der Innenverteidigung im Winter keinen Bedarf. Da sehe ich im Sommer Bedarf. Aber jetzt ad hoc über den Winter weiß ich nicht, ob ich da was machen würde. Auf den beiden Außen hat sich ein Chandler stabilisiert, genauso wie ein Oczypka. Ein Injovski kann die Position auch noch prima spielen. Hier DJ Akbar kommt zurück. Ich weiß nicht, ob ich da im Winter Handlungsbedarf sehe.
Auf der anderen Seite. Ist Zambrano wieder fit?
Ja, also so richtig fit ist er wohl noch nicht. Aber so wie es ausschaut, fährt er wohl auch mit ins Trainingslager.
Wie Valdes auch.
Wie Valdes, genau.
Okay.
Also ich meine, wenn man den Prognosen irgendwo etwas abgewinnen kann, ist es bei Zambrano so, dass er gegen Februar wieder fit ist.
Na gut, dann würde ich jetzt auch im Winter nicht reagieren, denke ich. Obwohl, wir haben ja schon mal den Fehler gemacht, dass wir keinen Innenverteidiger mehr verpflichtet haben, auch keinen Gaukligen. Dementsprechend sollte man da doch vorsichtig sein. Mal sehen, ich bin auch schlecht informiert, ob irgendwas Brauchbares auf dem Transfermarkt überhaupt zum Winter stehen würde. Also so einen kompletten Tottreter, also einen Matlung finde ich ja schon teilweise. Naja, es ist da, aber er ist jetzt wirklich keine große Bereicherung. So einen brauchen wir halt nicht noch.
Ich fand, der hat in Leverkusen kein schlechtes Spiel gemacht.
Nee, hat er auch nicht. Stimmt schon.
Er braucht die Spieleinsätze, da müsste er ständig spielen, dafür ist er wieder zu langsam und ich weiß nicht. Also das ist auch so ein elendiges, leidiges Thema. Der ist schön, dass wir ihn haben und besser als dass Inui in Verteidigung spielt, aber ich weiß nicht. Also ein Matlung, ich weiß nicht, ist nicht mein Typ. Und so ein Typ Spieler brauche ich nicht nochmal jetzt zum Winter. Und das ist meiner Meinung nach das Einzige, was du bekommen würdest. Wenn überhaupt.
Ja, also ich sehe es ein bisschen anders als die Alex. Für mich ist es wirklich zwingend, dass wir in der Innenverteidigung noch jemanden holen, weil ich auch nicht denke, dass...
Auch jetzt im Winter?
Auf jeden Fall im Winter. Auf jeden Fall. Und das mahnende Beispiel, was der Dennis eben schon skizziert hat. Das schwirrt mir immer wieder im Kopf rum und ich will davon möglichst Abstand gewinnen, Ähnliches nochmal zu erleben. Deswegen würde ich es als sinnvoll erachten, in der Innenverteidigung eine Verstärkung zu holen. Denn für mich ist nämlich genau der Punkt, Matlung kein Mensch, der uns auf Dauer weiterbringt, der auch, der macht, hat es gegen Leverkusen gut gemacht und der hat es in der letzten Saison richtig gut gemacht. Da kam er ablösefrei und er war eine richtig gute Verstärkung. Aber die bisherigen Spiele, nehmen wir Leverkusen vielleicht mal teilweise aus, das ist für mich nicht gut. Sieht nicht mehr gut aus. Und ich habe meine Bedenken, denn man darf auch nicht vergessen, dass ich zumindest ist es mein Gefühl, dass viele Spieler schon fast über ihrem normalen Niveau jetzt am Ende gespielt haben. Und ich kann mir vorstellen, dass sich das bei einigen mal wieder irgendwann ein bisschen weiter unten einpendeln wird. Und wenn du dann viele Spieler hast, die nicht mehr über diesem Niveau spielen, sondern nur noch so in ihrem Niveau, dann sind Abfälle nach unten unglaublich problembelastet oder problembehaftet, problembehaftet. Und deswegen wäre es mir lieb, wenn wir irgendwie einen Innenverteidiger noch holen könnten. Es ist nur so, dass der Markt wirklich relativ dünn ist. Man hört immer wieder Gerüchte, Lukas Schukala, der war mal bei 1860 und bei Alemannia Aachen, der spielt momentan bei Steaua Bukarest, ist dort auch zum polnischen Nationalspieler geworden. Das wäre vielleicht eine Hausnummer, ist aber auch schon 30 Jahre. Wenn wir den irgendwie bekommen könnten, dann würde ich das akzeptabel finden, aber das ist jetzt auch kein heißes Gerücht und nichts. Aber man muss schon sehen, dass man da nochmal nachbessert. Du bekommst übrigens auch leichter Innenverteidiger als defensive Mittelfeldspieler, weil defensive Mittelfeldspieler wäre der zweite Bereich. Aber da will ich lieber, dass Russ defensives Mittelfeld spielt, wenn sich sonst keiner aufdrängt. Und dann brauchst du aber jemanden für die Innenverteidigung.
Das sehe ich genauso, ja.
Aber da sehe ich im Winter keinen Handlungsbedarf. Auch das Beispiel, was du jetzt gerade gebracht hast hier mit Lukas Schukala?
Schukala.
Ja. Na, so kann man es doch aussprechen. weiß ich nicht, ob ich so einen alten Spieler ohne Bundesliga-Erfahrung holen würde. Weil du hast einen Zambrano und du hast einen Anderson und da wird der bei weitem nicht ranreichen. Der wird auch an einen Matlung am Anfang nicht ranreichen. Und mit 31 hast du nicht mehr so viel Zeit 30. auf der Uhr. Ja. Mhm. Wenn du einen im Winter kriegst.
Ja, okay, das ist klar, ja. Mhm.
Hast du nicht mehr so viel Zeit auf der Uhr, um ihn da irgendwie nochmal weit nach vorne zu bringen. Also da sehe ich nicht irgendwie so das direkte Weiterhelfen.
Obwohl Stranzl doch heute auch noch Bundesliga spielt, nur mal als Beispiel für einen etwas älteren Herrn in der Innenverteidigung.
Na, ich sag ja gar nicht, dass jemand mit 31 nicht mehr Innenverteidigung spielen kann. Ganz im Gegenteil, Matlung ist ja auch älter und von dem halte ich ja offensichtlich auch deutlich mehr wie ihr. Aber jemanden mit 31 erst nach Deutschland zu holen, davon halte ich nicht so viel. Und Erfahrungen aus der zweiten Liga, die keine Ahnung wie viele Jahre zurückliegen, jo, aber so dringend sehe ich da unseren Bedarf auch nicht. Im Sommer müssen wir da ganz klar ran, da bin ich voll bei euch. Die Verträge von Zambrano drohen auszulaufen, Anderson läuft aus, Matlung hat, glaube ich, auch keinen Vertrag mehr über den Torhüter hinaus. Was sollst du nicht lesen und reden, ey? Junge. Über den Sommer hinaus? Ja, da muss auf jeden Fall was gemacht werden. Ich meine, wir haben noch kein Zombie als Innenverteidiger da, auch wenn er in den Testspielen, die er bestritten hat, mehr weiter vorne gespielt hat. Ja. Ist er trotzdem Innenverteidiger? Könnte da auch seine Chance bekommen? Aber wie gesagt, im Sommer, denke ich, muss da was gemacht werden. Im Winter, so akut sehe ich da unser Problem nicht, dass wir da jetzt irgendwas vom Markt nehmen, was halt gerade verfügbar ist.
Ja, das Problem ist halt auch, sagen wir mal realistisch, du bekommst im Winter eigentlich kaum richtig gute Verstärkung.
Das stimmt.
Das ist halt nichts, ich kann mich an nichts erinnern, was uns jetzt, also Matlung war wirklich letztes Jahr wirklich eine Ausnahme, das muss man mal sagen, aber was uns ansonsten großartig positiv in Erinnerung geblieben ist, wo wir gesagt haben, Mensch, das war eine Winterverpflichtung.
Grandios.
Es ist einfach nicht der Fall. Also da waren viele Dinge dabei, die probiert wurden, aber wenig hat wirklich geklappt. Das können im Endeffekt sind Winterverpflichtungen nur für Mannschaften wirklich sinnvoll, die über genügend Budget verfügen und dann halt dementsprechend nochmal was ausbessern müssen. die aber in anderen Gefilden rangieren als wir. Ich meine, wenn jetzt Dortmund sagt, die holen jetzt im Winter noch ein paar Leute, das wäre für die übrigens auch ganz ratsam. Ich denke, ich würde zum Beispiel in der Innenverteidigung für Dortmund auch nach einer qualitativ hochwertigen Lösung suchen für Subotic. Das geht jetzt ein bisschen zu weit. Aber da können die auch mal 15 Millionen in die Hand nehmen. Da kriegen die vielleicht auch mal jemanden dafür. Ne? Aber wenn wir sagen, wir haben jetzt 1,5 Millionen oder so, jo, dann suchst du halt einen begrenzten Spieler auf einem begrenzten Markt mit einem begrenzten Budget. Ja, dann ist es halt schwierig. Ne?
Also einen deutschen oder im deutschen Raum spielenden Spieler für das Geld zu bekommen, ist sowieso sehr, sehr schwierig. Da, wie du schon sagst, Marvin, also da müsst du sowieso irgendwo gucken, also einen Bundesligisten wirst du für das Geld sowieso nicht bekommen, sondern eher jemanden, der im Ausland eventuell momentan kickt und dann wahrscheinlich auch wieder Eingewöhnungsphase braucht. Da verstehe ich die Alex schon. Das Einzige ist halt dieses Gespenst, was immer noch so ein bisschen rumfliegt und sagt, oh je, Leute, ihr wollt doch nicht schon wieder gucken, ihr geht mit einer verletzten, unfitten Innenverteidigung in die Rückrunde, seid ihr denn bescheuert? Ja. Das ist so, das macht mir ein bisschen Magenschmerzen.
Ja, stimmt. Aber ich will noch mal kurz auf einen Punkt zu sprechen kommen, und zwar gehen wir mal von der Innenverteidigerposition weg. Ich denke, da gibt es jetzt noch keine fixe Lösung. Nur mal ganz kurz zu sagen, weißt du, du könntest ja normalerweise einen Innenverteidiger nehmen von Top-Mannschaften, also so, der jetzt nicht so zum Zug kommt. Aber selbst da gibt es bei den Bayern ja zum Beispiel, nehmen wir mal die Bayern, gibt es da niemanden. Weißt du, da hast du nur als einzigen, wo du sagen könntest, der kommt selten zum Zug, sind defensive Mittelfeldspieler, wie Jolberg, was ich ja schon öfter mal angesprochen habe. So, das sind so Spiele, das würde vielleicht Sinn machen, mal eine Laie zu veranstalten. Da scheint die Eintracht aber nicht dran zu sein. Aber lasst uns mal über eine andere Position sprechen, die Alex eben schon angemahnt hat. Linkes Mittelfeld.
Jo, also da sehe ich halt tatsächlich Handlungsbedarf. Du hast einen Inui, der auf dem Asia-Cup rumturnt. Da weißt du nicht, wie du ihn wiederkriegst, ob er noch ganz ist, ob er auch verletzt ist, wie er in Form ist. Und ansonsten hast du da einen Piason. Du hast einen Cutlets, der die Position spielen könnte, es aber nicht schafft, sich durchzusetzen. Von daher würde ich da tatsächlich dringenden Handlungsbedarf sehen. Auch im Winter.
Lass mich eine Option nennen.
Du darfst auch zwei nennen.
Marco Marin. Marco Marin war jetzt ausgeliehen zu AC Florenz, hat dort wieder nicht gezündet, nicht dementsprechend, hat zwar das ein oder andere Törchen mal gemacht, ist aber meistens eigentlich sogar nur in der Euroleague eingesetzt worden. Ich glaube, weiß gar nicht, ob er wirklich in der Serie A gespielt hat. Fakt ist, die Leihe wird wahrscheinlich aufgelöst. Er ist ja von Chelsea ausgeliehen. Also da würde ich echt nochmal einen Versuch starten. Denn wo sollte Marco Marin nicht wieder Fuß fassen können, wenn nicht in der alten Heimat?
Und wenn ich denke, unter seinem alten Trainer.
Genau. Ich denke, das ist hier ein Move, da sollte die Eintracht wirklich versuchen, diesen Weg zu gehen, denn es ist ja ein Spieler, der definitiv auch im linken Mittelfeld, links außen, auf rechts außen kann er spielen, offensives Mittelfeld. Das ist, glaube ich, für ihn auch die letzte, der ist 25 Jahre alt, das ist für die letzte Option einigermaßen Fuß zu fassen. Und bei der Eintracht, aufgrund der aktuellen Gegebenheiten mit Inui, wer hätte sogar eine Chance?
Ist ein guter Punkt, auf jeden Fall.
Weil es ist auch für ihn, der Weg jetzt zurück zu Chelsea ist für ihn also auch emotional natürlich ein harter, wenn jetzt Florenz sagt, wir lösen die Leihe auf, vorzeitig, der wäre ja normalerweise bis Sommer geblieben. Das musst du erstmal verdauen, aber mit 25 bist du jetzt maximal auch an dem Scheideweg und jetzt als Profifußballer zu sagen, wohin führt jetzt mein Weg? Natürlich hat er einiges an Schotter verdient, der wird anscheinend auch Handgeld bekommen haben, dass er überhaupt zu Chelsea ablösefrei gewechselt ist. Also ich meine, dass er überhaupt dahin gewechselt ist, ja. Aber jetzt geht es darum, hier noch fußballerisch einigermaßen erfolgreich zu sein. Und da wird es jetzt wirklich relevant. Oder wie Jan Böhmermann sagt, relevant. Ja? Insofern, Laie von der Eintracht, von Marin, sollte man sich überlegen und würde das Problem des linken Mittelfelds auch beseitigen.
Dann aber 1,5 Jahre leihen, weil für ein halbes Jahr...
Nee, halbes Jahr bringt nichts, bis der richtig
Mannschaftsgefüge... Du kannst dir eine Option sichern.
Oder
richtig.
Das.
Ja, oder ja. So.
Also dem würde ich zutrauen, eine deutlich kürzere Eingewöhnungsphase zu haben. Der ist ja Muttersprachler hier in Deutschland, der kennt die Bundesliga, der braucht kein Jahr Eingewöhnungszeit wie ein Piason, bis der zum Tragen kommt.
Ja. Das stimmt.
Und der Junge, wie gesagt, der Junge hat auch Vertrag bis 2017 bei Chelsea. Da könntest du sogar 1,5 Jahre sagen, wenn du oder aber finde die Option ganz gut. Erstmal ein halbes Jahr mit einem Jahr noch Verlängerung. Wir übernehmen ja sein Gehalt, zumindest irgendwie Teile davon, da wird man sich schon irgendwie einigen. Aber das wäre jetzt ein geschickter Move, den sollte vielleicht Hübner wirklich auch mal ins Auge fassen. Das ist ja, schwimmt ja momentan noch alles unter dem Radar. Ja, Florenz hat das ja, glaube ich, noch nicht hundertprozentig offiziell gehabt, das war jetzt nur ein Gerücht. Aber wenn du das als Manager irgendwie aufnimmst und dementsprechend das schon in die Wege leitest, könntest du das noch vor Beginn des Transferwahnsinns im 1. Januar, könntest du das dann in die Wege leiten, da wird es auch funktionieren. Also das ist eine Option, da sollte man sich mal Gedanken drüber machen. Und ansonsten habe ich jetzt sonst auch keine Transferideen.
Zumal der Kontakt zu Chelsea ja durch Pierson schon da ist. Ne? Also ja. Da ist ja ein ständiger Kontakt da. Da dürfte es ja auch nicht so schwer sein, das Thema mal anzureißen. Ja. Aber muss ich dir recht geben, ist eine gute Sache.
Ja, ich, am Anfang, als du damit angefangen hast, war ich so ein bisschen skeptisch. Aber jetzt nach all deinen Erläuterungen wäre ich da auch durchaus bereit, dem ganzen Thema einen Versuch, eine Chance zu geben.
Nice.
Ja, gut. Dann kaufen wir den.
Ja, ruf Hübner mal an, der soll mal hier was klar machen.
Drück mal den Kaufen-Knopf.
Ding, ding, ding.
Dennis, nicht wieder bei Dessous.
Ach so.
Wir schweifen schon wieder ab, oder?
Ein wenig.
Gut.
Weitere Transfers wüsste ich jetzt aber auch nicht. Im Endeffekt im Sturm sind wir super besetzt. Da hoffen wir mal, dass auch ein Cut letztlich mal wieder ins Spiel bringt. Ja, ansonsten die andere Seite mit dem Aigner, wenn er läuft, oder auch eventuell da ein Cutlet spielen lassen. Muss man gucken.
Ja, nur gut. Ja, nee, ansonsten, wie gesagt, ich meine natürlich, du hast jetzt die potenziellen theoretischen Abgänge von der Eintracht, das haben wir aber auch alle schon durchgekaut, was halt einfach Sache ist. Du hast einige Spieler, die bei der Eintracht nicht mehr auf den grünen Ast kommen. Ich denke, da ist es ganz klar, dass ein Rosenthal nicht mehr zu alter Stärke, die er irgendwann mal gehabt hat, wahrscheinlich in Freiburg zurückfinden wird, ja. Wenn es da Lösungen gibt. Olivier Ocean, der steht ja immer noch, was weiß ich, der ist auf jeden Fall noch angestellt bei der Eintracht.
So verrückt, ja.
Schreckenderweise noch auf der Gehaltsliste.
Ja, genau. Und da wird sich aber jetzt anscheinend auch was anbahnen. Vielleicht zurück in die alte Heimat nach Grönland. Nicht nach Grönland. Nach Norwegen. Da gibt es den einen oder anderen Verein, der loses Interesse zeigt. Ja,
bis wann hat er den Vertrag? 2017 oder sowas, ja?
Ja, so ein ewig langes, 16. ekliges Ding.
Okay.
2016. Ja, 2016. Wenn du dir überlegst, der Junge ist jetzt schon 33, der hat einen Vertrag bekommen, dann wäre der 35. Also was die da für einen Kontakt gemacht haben, also schon hanebücht.
Das war auch nur, um Kräuter Fürth damals kaputt zu machen, sonst hat das keinen Sinn gemacht, oder? Also,
ja, also
wenig bis gar keinen.
Meine Güte. Wenn du überlegst, ich glaube, Olivier Ocean kam zeitgleich mit Idrissou, ne?
Ja.
Oder ich weiß nicht, ob
das nee, 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 warte mal, Idrissou war da, oder?
Rob Friend kam zeitgleich.
Das war doch der Doppeltransfer irgendwie kurz vor Toreschluss.
Rob Friend mit Idrissou, genau. Und Ocean kam ein Jahr später, genau, ja. Naja, egal. Aber es gibt halt einige Spiele. Ja, wie gesagt, wir müssen mal abwarten, wie es mit Timo Hildebrand ist, ob der jetzt ob er jetzt in den Flieger in die USA steigt. Müssen wir mal sehen. Also Torhüter-Position wird sich auch noch einiges entwickeln. Wir haben ja einen neuen verpflichtet.
Ja.
Schauen wir mal, was da jetzt noch passiert. Ne? Aber ansonsten haben wir, würde ich sagen, die Transfer-Spalte erstmal abgearbeitet.
Ja, also... Es gibt ein paar Positionen, wo es durchaus Sinn macht, sich da eben Gedanken zu machen. Das sind die Positionen, die wir ja auch angesprochen haben. Aber auch wenn der Kader durch Verletzungen oder durch anderes irgendwie so ein bisschen an manchen Stellen schwach aufgestellt ist, haben wir ja trotzdem in der Hinrunde jetzt gezeigt, dass wir auch in der Lage sind, da durchaus Tore zu schießen und Punkte zu sammeln. Also es ist ja jetzt keine schlechte Hinrunde gewesen.
Nee, auf gar keinen Fall. Ja. Nee, also man muss es nicht schlecht reden. Es war eine ordentliche Hinrunde. Wir müssen uns halt sehen, dass wir auch in der Rückrunde dementsprechend stabilisieren, dass wir vielleicht nochmal genauso viele Punkte holen. Ich sag dir mal eins, holst du in der Rückrunde wieder 23 Punkte, da bist du mit 46 Punkten richtig ordentlich dabei in der Tabelle. Da brauchst du dich nicht zu verstecken. 46 Punkte, das hat zwar jetzt selten zu einem Euroleague-Platz gereicht, aber da bist du auf Platz 7, 8.
Könnte
kann noch keiner was sagen.
Genau, könnte knapp sein.
Also, das ist ein lohnenswertes Ziel. Müssen wir halt nur mal sehen, dass wir das erreichen. Und dafür ist es halt wichtig, Stabilität im Defensivverbund zu erreichen. Aber, ja, das sollte irgendwie zu machen sein. Wenn Zambrano wieder zurückkehrt und du hast vielleicht auch Trapp wieder auf seiner Torhüter-Position, dann denke ich, wird sich das schon einigermaßen einspielen. Ich bin einfach mal positiv.
Es gibt auch keinen Grund, das nicht zu sein. Ja, also Möglichkeiten haben wir genug und die verletzten Spieler kommen ja jetzt wieder, wenn die bei der Vorbereitung vernünftig mitmachen können und da jetzt nicht irgendwie das Ganze sich noch hinauszögert, haben wir ja durchaus Chancen, da im nächsten Jahr in der Rückrunde durchaus mit dem gestärkten Kader da aufzulaufen.
Korrekt, ja. Gut. Haben wir sonst noch irgendwelche Themen?
Meine Liste ist erschöpft und ich glaube, der Akku von Alex, ihrem internetfähigen Gerät auch.
Ich bin noch 7% dabei.
Du bist noch 7% dabei, da können wir eigentlich nochmal eine Diskussionsrunde anfangen.
Da können wir noch einen kompletten Ausblick auf die Rückrunde geben.
Und vielleicht noch ein bisschen über die Jugend diskutieren.
Ja, Jugend, da bin ich ja auch mal gespannt, ne? Aber gut, das jetzt können wir demnächst nochmal machen. Ja, naja, wie gesagt, es ist ja ein kleiner Aufwärtstrend jetzt erkennbar. Die letzten Spiele wurden gewonnen. Da wird jetzt auch noch der ein oder andere Jugendtransfer getätigt, wenn ich das so höre. Also es sieht einigermaßen positiv aus. Vielleicht können wir ja mal den guten Herr Schumer persönlich befragen. Das wäre ja auch mal eine Angelegenheit. Ansonsten lassen wir uns da mal was einfallen, würde ich sagen, fürs neue Jahr. Es ist lang, aber wichtig ist, die Eintracht mindestens genauso viele Punkte in der Rückrunde holt wie in der Hinrunde.
So sieht's aus.
Davon sind wir doch wohl alle überzeugt, oder?
Wort zum Sonntag.
Das Wort zum Sonntag. Wir sind auch davon überzeugt, dass wir fürs nächste Jahr, für die kommende Rückrunde und für die darauffolgende Hinrunde einen Arsch voll Ideen haben, die wir alle versuchen
werden. Arsch voll, toll. Entschuldigung, musste zurück zum Alkohol.
Nee, also ganz ehrlich, ich versuche jetzt wieder den Bogen zu spannen auf irgendwas Jugendfreies.
Nein, das ist der also ganz ehrlich, Arsch nicht jugendfrei.
Naja.
Ja? Jedes Mal, wenn ich Chandler sage, kommt Alex doch sowieso mit dem Thema um die Ecke.
Ah, ja, nee, naja, gut, ja. Ich habe aber gehört, dass der Chandler wird in der Nationalmannschaft, in seiner amerikanischen Nationalmannschaft J-Lo genannt. Also das ist auch den Amerikanern aufgefallen.
Weißt du warum?
Das ist kein Witz, der wird bei der amerikanischen Nationalmannschaft J-Lo genannt. Also das blieb nicht nur, das hatten die nicht nur die professionelle Alex mit ihrem total professionellen Blick erkannt, sondern auch die Amerikaner. Ich weiß nicht, ob
also schon bitte, da musste schon 7 Dioptrien in der Brille haben, um das nicht zu erkennen.
Ja, also J-Lo Chandler, es hört sich auch gut an, hat einen guten Klang. Ne? Naja, aber nee, ich freue mich auf die Rückrunde. Ich freue mich mäßig auf das Hallenturnier, was wir uns alle mal zu viert angucken werden.
Ah, da freue ich mich riesig drauf.
Ja, ich freue mich auch.
Ja, aber nur weil Kajo kommt.
Ja, Kajo natürlich. Für die Alex ist wie, da kommt Silvester, Weihnachten und der Osterhase kommen alle zusammen. Und da kommt der Kajo.
Vorher nochmal bei der Tanke vorbei.
Ich bin auch ein bisschen gespannt, ob die Alex sich den Skipper abkneift.
Ja, das ist für Alex natürlich jetzt schwierig. Steht sie jetzt mit einem Skibbe-Plakat da oder mit dem Kajo-Plakat?
Ich glaube, der Kajo, der Alex bringt einfach eine Pizza für Kajo mit, dann ist alles gut.
Die bringt zwei Schnitzel einfach oben von der Tribüne runter, da kommt er eh hochgelaufen.
Nee, aber ich freue mich drauf.
Ich sitze im Spiel mit einem Kajo-Plakat da und warte draußen in der Halle auf den Skibbe. Gott, können wir diesen Podcast jetzt endlich beenden? Ich will mich jetzt Aussagen hinreißen.
Das Schlimme ist, das machst du alles freiwillig. Wir müssen dich zu nichts drängen. Nein, okay. Nee, aber ganz ehrlich, ich freue mich auf die Rückrunde. Beginnt ja dann am 31. für uns am 31. mit einer Partie in Freiburg. Dennis, da könnten wir eigentlich mal hinfahren.
Klingt gut, ja.
Ja. Also hier, wer Interesse hätte, mal nach Freiburg. Schöner Samstag, 15.30 Uhr. Das ist das erste Spiel der
Beste
Rückrunde.
Beste Fußballzeit.
Und naja, wir schauen mal, wie es wird. Aber ich denke, es wird eine gute Rückrunde. Bin da einfach mal optimistisch.
Das können wir sein. Das sollten wir sein. Mit diesen Worten des Herrn Marvin würden wir uns jetzt fast verabschieden. Ich will mich nochmal für die Unterstützung von all euch Zuhörern in diesem Jahr bedanken, sei es durch Kommentare, durch Feedback, durch Teilnehmen hier an unserem Livestream, Live-Chat, aber natürlich auch die finanzielle Unterstützung, die ihr uns gerade jetzt in den letzten Monaten habt zukommen lassen. Das hilft uns extrem, um das ganze Thema hier weiter voranzubringen und auch vielleicht die ein oder andere Idee dann im nächsten Jahr wirklich so umsetzen zu können, wie wir uns das vorstellen. Dafür nochmal vielen, vielen Dank.
Ein Punkt noch, ja. Das hat jetzt der Gary freundlicherweise wieder erwähnt. 25.1. Mitgliederversammlung Frankfurter Eintracht, da geht
es
um die Präsidentenwahl. Ganz wichtig, nicht vergessen, Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, da hinzugehen, macht euer Kreuzchen. Ich will das jetzt nicht sagen. Wo, aber macht euer Kreuzchen. Der Peter Fischer ist ein guter Kerl. Nein, auf jeden Fall. Macht es, wie ihr wollt, aber geht auf jeden Fall hin. 25.1. ganz wichtig. Das ist eine Pflicht für jeden, der Eintracht dasteht.
Genau.
Sorry.
Das auf jeden Fall. Und auch dran denken, selbst wenn ihr nicht persönlich dran teilnehmen könnt, es gibt die Chance, jemand anderem euer Stimmrecht zu geben, sodass derjenige dann für euch das Kreuzchen machen kann. Also selbst wenn ihr es persönlich nicht hinschafft, vielleicht kennt ihr jemanden, der hingeht, dann kann der für euch das Stimmrecht da übernehmen. Also auch das ist dann noch eine Option, die es da gibt.
Ja. Ja.
Gut, dann danke ich auch euch, liebe Mitpodcaster, für das wunderbare Jahr 2014.
Danke.
Ich hoffe auf ein noch viel besseres 2015 und 2016 und 17 und so weiter nicht, aber wir fangen mal kleiner mit 2015.
Ich habe nur noch Vertrag bis 2015.
Wir schicken den Hübner vorbei, der macht da was raus.
Ich merke schon, es werden jetzt schon Verhandlungen on air geführt, ja.
Nee, Alex will den Druck hochhalten.
Ja, ich glaube, Alex will ein hohes Handgeld.
Handgeld, die kriegt die Telefonnummer vom Skipper und dann ist alles gut.
Du stellst Tore.
Ja, okay. Ja, Jungs, selber schuld, wenn ihr euren Vertrag für lau verlängert.
Ja, Marvin, hier mir.
Marvin kriegt ja wieder die üblichen 3 Liter Mistbildchen und dann ist auch gut.
Oh, warte mal, wenn ich gewusst hätte, dass es auch Mistbildchen statt Skibbe gibt.
Nein. Das ist jetzt.
Apfelwein hast du mir noch angeboten. Da habe ich erst eingeschlagen. Naja, gut, okay.
Wir driften wieder ab. Dennis macht es ja sowieso alles für lau. Von daher ist das Thema auch gut.
So ist es leider, ja.
Wenn er ist eingearbeitet.
Genau, der Praktikant.
Probezahlt 6 Monate hier.
So ist es.
Meine Oma hat schon immer gesagt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. So.
Danke.
Aber Dennis ist froh, dass er nicht wie der Elton immer so einen roten Anzug tragen muss.
Hast du eine Ahnung?
Die Leute das wissen. Wollen Leute das wissen.
Ja. Zum Glück haben wir noch keine Videokamera, also keine Webcams und so weiter. Die wir
daran arbeiten wir noch.
Ja, oh Gott. Naja.
Gut, kommt, lasst uns den Sack zumachen. Ich danke euch für die lustige Runde hier zum Abschluss des Jahres. Wir wünschen allen eine wunderschöne Winterpause. Wir werden uns auch jetzt ein bisschen Ruhe gönnen und dann aber, sobald es spannende Themen gibt, wieder mit all dem einsteigen, was es rund um unsere Eintracht soweit gibt. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß und kommt gut ins neue Jahr. Bis dann, macht's gut.